90er Mega Mix.
Der Vorarlberger der Woche. Der Podcast. Spannende Gäste aus dem Ländle. Im Talk mit Sandra Tasek.
Happy New Year, willkommen zu unserem ersten Podcast im Jahr 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter reingerutscht und ich freue mich sehr, dass wir jetzt da im Studio das neue Jahr mit einem wirklich, wirklich spannenden Gast durchstarten. Er ist der Mann im Ländle, der euch bei Problemen aller Art zur Seite stellt. Stell dich mal ganz kurz vor, ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Marco.
Ja, hallo, mein Name ist Marco Furtner, ich bin Psychologe und ich freue mich, dass ich da bin. Wir haben eine gemeinsame Praxis in Dormen, also ich und meine Frau. Und wir sind da verschiedentlich tätig, also als klinische Psychologen und auch Gesundheitspsychologen und sind im Tätigkeitsfeld tätig, wie zum Beispiel Ängste, Depressionen für Kinder, für Jugendliche, also für Erwachsene und dann natürlich unterschiedlichste Themen, die wir behandeln.
Und auf die gehen wir noch Schritt für Schritt gemeinsam ein. Mhm. Mich interessiert noch, du bist ja nicht als Psychologe zur Welt gekommen, gell?
Nehme ich jetzt so stark an.
War denn so die Psychologie immer schon so ein Berufswunsch von dir als Kind?
Boah, nein, noch nicht. Also, als Kind war es eher der Lehrberuf, mhm. Also so eine Klendierrichtung. Nein, dann nur mal ganz genau gewusst, in welche Richtung das geht. Und dann auch, also klassisch Schule besucht, ja. Von der Volksschule bis Gymnasium mit der Unterstufe und dann schon eine Wirtschaftsschule in Tag in Prägerz. Und danach war eher der Weg in Richtung, ja, ich studiere Zweite in Richtung Wirtschaft, mhm. Also nach Wien im Prinzip. Und bin dann dort über Umweg eigentlich dann bei der Psychologie gelandet. Habe mich dann nochmal tief informiert über die verschiedenen Studienrichtungen und bin wirklich auch dann, also habe mich absolut wohlgefühlt und war eine super Studienentscheidung dafür.
Was heißt Umwege? Hast du dazwischen mal einen anderen Job noch gemacht?
Nein, Umwege im Studium. Also zuerst mal was anderes inskribiert, zuerst mal Wirtschaft inskribiert und dann bin ich bei der Psychologie gelandet.
Und wie lange machst du das jetzt schon insgesamt?
Boah, das sind Anfang 2000 fast mit Studienbeginn im Prinzip über 25 Jahre, ja.
Mhm. Und seit wann hast du deine eigene Praxis?
Praxis sind seit ein paar Jahren und klinischer Psychologe bin ich seit 10 Jahren, ziemlich genau.
Okay. Mhm. Hat es irgendwie so rückblickend gesehen einen Wendepunkt in deinem Lehrbegehr, der dich auch zur Psychologie gebracht hat? Hat es irgendwie so einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gesagt hast, das ist jetzt passiert und eigentlich möchte ich da, als Hilfe zur Verfügung stehen oder der Leute zur Seite stehen? Oder hat dich das so persönlich gar nicht wirklich betroffen bis zu dem Zeitpunkt?
Also gar nicht betroffen. Ich glaube, was psychologische Themen betreffen uns immer alle. Also wir kriegen das natürlich immer mit im Umfeld, bei der Familie, bei der Freundinnen und Freunde und so weiter. Also man sieht immer und überall, dass irgendwo Thema ist. Und bei mir war es wirklich damals das Interesse eigentlich, generell das Interesse, was passiert da eigentlich so im Kopf von Menschen und das Ganze zum Verstehen. Und dann hat sich so im Laufe des Studiums entwickelt, wobei im Anfang vom Studium das oft so im Kopf ist, ja, man ist irgendwie dann irgendwann eine Praxis tätig, so wie Sigmund Freud oder so mit der Couch und hat dann irgendwie Leute vor sich, die man dann therapiert oder was immer. Ich glaube, das helferische Momentum ist schon dabei, ja, das Soziale.
Wie lange dauert denn insgesamt so eine Ausbildung als Psychologe und was beinhaltet die Ausbildung alles?
Mhm. Also Minimum für die Ausbildung sind 5 Jahre. Jetzt heutzutage ist es ein Bachelor- und Masterstudium. Das heißt, 3 Jahre das Bachelor, dann 2 Jahre der Master im Minimum. Und dann gibt es eine postgraduelle Ausbildung in Richtung klinischer Psychologe zum Beispiel oder Gesundheitspsychologen. Und die dauert auch nochmal, sagen wir, ungefähr 2 Jahre. Also das heißt, Minimum kann man mit 7 Jahren rechnen. Hängt aber immer davon ab, wie man dann auch die praktische Ausbildungsstätte kriegt, wie viele Praktikumstunden man zusammen, also wie viele Stunden man zusammen kriegt im Prinzip in der postgraduellen Ausbildung. Und dadurch kann es schon, sagen wir, im Schnitt hier 8 Jahre dauern, vielleicht auch manchmal bis 10 Jahre.
Okay. Mhm. Es gibt jetzt so Berufe wie, keine Ahnung, Piloten, die auch zum Psychologen gehen müssen, bevor sie Pilot werden dürfen. Mhm. Hast du das vielleicht auch müssen, zum Psychologen gehen, damit du Psychologe werden darfst?
Damals hat es schon Unterschriften gegeben für die Psychologen im Prinzip. Damals hat es aber noch nicht gegeben. Also das Studium an sich hast du so gemacht. Aha. Und bei der postgraduellen Ausbildung ist natürlich jetzt so ein Thema. Also dass man wirklich auch schaut, dass man da der Psychologieberuf, es gibt ja, Psychologie kann man extrem unterschiedlich aus. Aber man kann zum Beispiel in die Verkehrspsychologie gehen, man kann Sportpsychologie machen. Und sagen wir gerade dort, was ins Klinische geht, also dort, also ins Therapeutische, dort wird schon nochmal extrem wichtig geprüft.
Mhm, okay.
Ob man dazu befähigt ist, so auf die Art.
Und auf welche Bereiche hast du die jetzt im Detail spezialisiert? Kann man das so sagen?
Also es gibt schon bestimmte Bereiche in der Praxis, in der Psychologie, wo sehr, sehr viel vorkommen. Einfach und dadurch ist die Spezialisierung schon schneller mal in so einem Gebiet, wenn du in der Praxis tätig bist. Dass einfach zu dem wie Ängste, Angststörungen und so weiter, Panik, Panikstörungen, Panikattacken, das sind Themen, die sehr, sehr häufig auftreten, oder Depressionen. Und dadurch bist du sehr, sehr schnell und anfangs dann spezialisiert, weil es halt sehr, sehr häufig vorkommt in der Praxis. Und das sind natürlich auch Themen, die im Studium schon eine große Rolle gespielt haben. Das wiederholt sich dann schon oft. Und dann gibt es aber auch Themen, die dann neu halt mehr und mehr dazugekommen sind. Zum Beispiel jetzt mit der Methodik, die dann später vielleicht noch kurz beschrieben, mit der klinischen Hypnose, zum Beispiel die Schmerztherapie. Das machst du jetzt normalerweise jetzt nicht so in der Praxis, aber mit spezieller Methodiken kann man auch andere Themen dann auch behandeln und bedienen.
Gibt es jetzt aber auch Menschen, die nicht so spezielle Probleme haben, wo du sagst, okay, da bist du bei mir falsch, oder nimmst du wirklich jeden Patient an?
Nein, also nicht jeder Patient an, weil es einfach in der Richtung, da wo es nicht passt oder wo wir wissen, da gibt es eine Spezialisierung woanders, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn es woanders stattfindet.
Ja.
Und gerade im therapeutischen Kontext ist immer so, Doktor, also auf der Menschleben ist so extrem wichtig, dass die Klientinnen und Klienten eigentlich sich wohlfühlen, wenn sie kommen.
Dass eine Harmonie einfach da ist, eine Sympathie, oder?
Genau, und ein Vertrauen dann aufgebaut werden kann.
Okay, jetzt haben wir ja 2026, wir sind ins neue Jahr durchgestartet. Und jetzt, was mich interessiert, aus deiner Sicht als Psychologe, viele starten ja ins neue Jahr mit Vorsätzen, mehr Sport, weniger Stress, gesünder Leben. Da hast du ja schon einiges erlebt. Mhm. Aber wieso tun wir uns so schwer, diese Neujahrsvorsätze umzusetzen? Wo hapert es da?
Ja, ich glaube, das Schlimmste, das Schwierigste ist, dass wir Menschen Gewohnheitsmenschen sind. Das heißt, wir können schnell in alte Muster bedienen. Das war nicht so ein guter Wille, oder dass man sagt, ja, jetzt will er wirklich was verändern, oder jetzt will er neue Ziele setzen, oder will oft halt irgend so Laster loswerden, will mit dem Rauch aufhören, mit weniger trinken, mehr Sport machen, auf Figur schauen und so weiter. Das sind halt immer so verschiedene Themen, wo die Menschen dann haben. Und dann nach 2-3 Wochen ist man wieder so im Alltag, dass man halt oft vergisst, was man eigentlich Wille hat.
Man vergisst es einfach. So.
Genau, also vergisst ist ein großes Thema. Das heißt, da ist wichtig, dass man sich halt oft erinnert, sich wieder versucht zu motivieren, zu sagen, hey, das ist mein neues Ziel. Mhm. Und dort dann wirklich hineingeht. Also das ist entscheidend.
Aber was macht es leichter? Wirklich große Ziele stecken, wo man wirklich Veränderungen sieht? Also keine Ahnung. Ich sage jetzt zum Beispiel ein Bild, wo man 20 Kilo weniger gewogen hat, an einen Kühlschrank picken. Mhm. Oder lieber kleinere Schritte setzen und sagen, ja, ich schaue jetzt halt, dass ich mal 10.000 Schritte pro Tag laufe. Was macht da mehr Sinn?
Also das große Ziel für Logik ist schon nicht schlecht. Mhm. Ich verwende es zum Teil auch in der Therapie, dann in der Vorstellung, dass man sagt, das ist so mein Endzustand, das stelle ich mir schon vor. Also so möchte ich dann ausschauen. Es gibt ja dann einen Trick im Kleiderkasten, hast du schon mit der Kleidergröße, die man hier will, die man sich dann schon kauft, dass er die sind früher trägt, das will ich jetzt wieder. Mhm. Also gerade wenn es jetzt ums Gewicht geht oder um die Figur. Und das kann ein Motivator sein, aber dann geht es natürlich, dann bricht die Ziele ab, auch so kleine Ziele. Ja, wie setzt es denn jetzt um? Also das große Ziel kann dich motivieren, dass die kleinen Schritte dann vielleicht halt leichter umgesetzt werden. Aber natürlich, es ist immer ein Prozess, das heißt, das ist wirklich, was machst du jeden Tag oder was veränderst du denn da und wie ist schon deine Strategie? Oder ist mehr Bewegung, ist mehr mit Ernährung, was sind so die Strategien oder ist eine Mischung aus beidem? Gibt es auch verschiedene Sachen.
Viele schieben das ja, ich kenne es selber, auf den inneren Schweinehund. Gibt es denn wirklich den Typ?
Genau, der innere Schweinehund ist so auf die alte Gewohnheit. Also man muss es so vorstellen, dass wir nach dem Programm laufen, unser Kopf. Und wenn einmal was gewohnt ist und wenn er das ganz, ganz lang so gewohnt ist, dann ist es halt ein bisschen schwieriger zum Ändern, aber das ist machbar.
Mhm. Okay, also es nützt ja nichts, oder? Man muss sich selber einfach irgendwie ständig antreiben. Gibt es da irgendwie so Motivationstricks, die du empfiehlst?
Wichtig ist, klar, das mit dem Ziel haben wir vorher schon gehört, also mit der Vorstellung, wo man sagt, gut, stell das vor, wie das ist, wenn du im Endzustand bist, also die Ziele erreicht hast. Und dann ist wirklich so, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Tricks. Also das ist mit dem Erinnerung, also die Selbsterinnerung, so Post-its, die Hyperlaufhänger, sind so ganz einfach Sachen im Kalender, am Badezimmerspiegel, egal wo, dass man sich ständig an sich Ziel erinnert. Und im Sozialen natürlich, wenn man Leute im Umfeld hat, die sagen, du, das ist ja super, dass du es machst, also dass man andere mit einbezieht und sagt, hey, machen wir es zusammen.
Ja.
Ja, genau, das ist so motivator und sagt, hey, wir starten jetzt so durch und das schaffen wir gemeinsam. Das ist natürlich auch immer ein super Weg, weil das motiviert andere Personen und auch noch. Und klar, da sind wir bei dem Thema vielleicht auch positive Selbstgespräche, dass man sich selber gut zuredet und sagt, du schaffst das, du kannst das. Also man kann so gut in der Du-Form machen oder in der Ich-Form, also was um mehr taugt.
Ich eher denke, das macht Druck oder setzt zu sehr unter Druck, wenn man das zu vielen Menschen erzählt, weil die natürlich dann immer aufs Ergebnis warten.
Nur der richtige Verzähler, also nicht allen. Also wenn man jetzt mit dem Rauchhofhörer wird, ausgleichen, oder also wenn man das jetzt dann erzählt, die selber schwere Raucher sind, wenn die auch nicht eher abhalt und eher verführt in die andere Richtung. Und wenn man merkt, da hat man im Umfeld oder gerade eine Person, wo man merkt, boah, die hat selber das Thema, dass man dort erklären geht. Also nur nicht allen erzählen würde ich auch nicht empfehlen. Also es gibt immer welche, die dann vielleicht noch drehen reden und dann sagen, ja, mach das doch anders.
Ja.
Und dann vielleicht noch manche Sachen besser wissen und dann stoppen wirklich unter Druck. Mhm. Also nur dann, wo man merkt, dass die Situation da passt so gut.
Dass sie auch einem gut tun, oder?
Genau.
Hand aufs Herz, wie viele Vorsätze hast du schon verworfen?
Kann mich gerne mal erinnern. Also ich mache es nur mal im Neujahr so, dass man jetzt Vorsätze, ich tue die jetzt im Laufe vom Jahr. Also
wenn oder bist du so fehlerfrei, dass du keine mehr brauchst?
Nein, niemand ist perfekt. Aber es ist wirklich so, dass unter dem Jahr dann einfach sagst, okay, da, das fällt mir zu oft, du möchtest was ändern und dann halt wirklich mit dem Ziel setzt, zum sagen, du, jetzt gegangen ist halt da und klar, ich mache schon meine kleinen Tricks, ich verwende Selbsthypnose-Technik und dann ist halt einfacher.
Du kannst dich selber gleich hypnotisieren?
Klar, ja, durch das, dass ich Technik gelernt habe zum Fremd, bin ich irgendwann auf selbst gekommen und bin halt um mit so einem Thema, wo alle beschäftigt sind.
Oh, da komme ich noch drauf zurück. Das interessiert mich jetzt sehr, sehr. Ich habe mir übrigens keine Vorsätze gesetzt dieses Jahr. Die vom letzten Jahr sind noch unantastbar. Also.
Okay.
Habe ich noch gleich was zum Tun. Ja, vielleicht nehme ich ja heute ganz viel mit und kann sie besser umsetzen. So, Marco, jetzt haben wir viel über die Neujahrsvorsätze gesprochen, das ist einmal so am Rande. Jetzt kommen wir auf ein Thema was sehr, sehr viele wahrscheinlich auch persönlich kennen. Und gerade auch zum Jahresanfang, fühlt man sich oft müde, nicht nur körperlich, sondern auch oft seelisch, innerlich. Wie merkt man denn jetzt eigentlich, ob man einfach nur erschöpft ist, ob die Batterie leer ist oder ob es denn doch Richtung Burnout geht?
Boah, das ist eine gute Frage. Also es ist wirklich ein Übergang. Viele kriegen so gerne so direkt mit. Also es ist wirklich, man schlittert so über Monate, über Jahre irgendwie so langsam rein. Also es ist oft so, dass man im Übergang merkt, dass die Energie ist manchmal, also es verändern sich so leichte Sachen. Man wird vielleicht bei der Arbeit ein bisschen nervöser, man schläft nicht mehr ganz so gut. Vielleicht wird man manchmal ein bisschen zynischer, dass man so wirklich Sprüche ablässt, die man früher vielleicht nicht ablässt hätte und so weiter. Also es ist so ein leichter Übergang in der Richtung. Man probiert da in der Übergangsphase oft dann vielleicht ein bisschen mehr zum Schaffen. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, okay, ich muss mir jetzt noch mehr anstrengen, damit ich das alles unter den Hut bringe, damit ich schaffe. Und so wird das ist oft so ein Phänomen, wo die Leute so im Übergang hin in Richtung Burnout, dass sie probieren, ich riss jetzt alles zusammen und ich schaffe jetzt am Wochenende und arbeite und beantworte dann meine E-Mails oder was immer oder auch, was man halt erledigen muss, egal ob im Haushalt, beruflich, privat und so weiter, wo man halt probiert, zum noch schneller rennen im Hamsterrad, wenn man eh schon rennt. Und das ist dann oft ein Moment, um irgendwo, wo man dann langsam reingleitet und auf einmal an einem bestimmten Punkt merkt, boah, jetzt kann ich keiner mehr.
Wie definiert man denn Burnout genau?
Burnout an sich gibt es, Definition ist schwierig, es gibt die Diagnose an sich nicht. Also wird schon lange diskutiert, warum diagnostiziert man das Ganze nicht einfach und so wie Depression, man spricht von Erschöpfungsdepression, es gibt als Zusatzdiagnose, aber nicht wirklich als Diagnose. Aber jetzt aus medizinisch-psychologischer Sicht, wenn man sagt, ja, das ist eine Art Depression.
Und die kann sich bei jedem anders zeigen, oder? Wie du sagst, der eine ist vielleicht, dass er noch einmal Vollgas gibt und noch mehr. Unter anderem versinkt daheim, der Haushalt ist plötzlich nicht mehr gemacht, man schläft nur, man geht nicht mehr raus, oder? Also das zeigt sich individuell wahrscheinlich.
Genau, das sind verschiedene Stadien. Also im Übergang ist das so, also es sind mehrere Stadien, die beschrieben werden in der Literatur. Und sagen wir das, wenn dann die Energielosigkeit kommt, ist es oft so, dass man sich auch sozial ein bisschen abkapselt, also dass man nur mal so Lust hat, jetzt irgendwie Freundinnen oder Freunde zum Treffen oder Verwandte, so Familientreffen, dass man sich dort zurückzieht, für sich vielleicht entschuldigt, vielleicht auch krank ist, vielleicht auch immer vermehrt mehr krank wird. Also es sind dann so Übergangszustände, die man dann in der Richtung merkt. Und der Endzustand ist dann wirklich, wo man dann sehr, sehr viel sich zurückgezogen hat, viel daheim bringt, kaum man merkt, es wird schon mühsam, wenn man mal aufsteht und nur zum Beispiel jetzt an die Arbeit denkt oder an die Arbeit, dass man und sagt, boah, jetzt muss er schon wieder an ins Wetter. Mhm. Also dort bist du dann schon ziemlich in Richtung Endstadt. Das heißt, dort geht Burnout dann fast über eine Depression. Also wo man sagt, eine depressive Verstimmung, wo immer mehr die Losigkeit hineinkommt. Also man sagt, ja, Depression ist die Losigkeitskrankheit, freudlos, lustlos, interessenslos, mhm. energielos. Und das kannst du dort ist ein richtiger Burnout, aber voll aus Burnout überträgen.
Aber was ich jetzt nicht so ganz verstanden oder wo ich mich frage, woher kommt denn das plötzlich? Wie passiert das? Weil du sagst ja schleichend, oder? Mhm. Aber angenommen, man hat jetzt nichts verändert. Man macht jahrelang den gleichen Job. Man hat irgendwie. Wie kann es passieren, dass man in diesen Zustand schlittert?
Da gibt es auch verschiedene Momente. Also es gibt im Job zum Beispiel, dass man immer mehr Anforderungen hat. Also dass man merkt, das Umfeld, das stülpt und immer mehr drüber. Und das drum sind schon dort auch eher so perfektionistische Menschen gefährdet, die halt dann sagen, ja, mach jetzt halt ohne mit. Und die vielleicht eher gutmütig sind unter Anführungszeichen und dann halt immer mehr sich hochfallen. Und dann vielleicht dann Leitungspositionen, also reinkommen, das heißt, da Verantwortung übernehmen müssen. Und dann schleichen immer mehr merken, ja, ich muss eigentlich immer mehr und das mache ich lieber selber, bevor es ein anderer macht. Das ist oft so das Thema mit Delegieren, dann das wäre ein Job und natürlich gibt es auch privat und auch Faktoren, die innen wirken. Also zum Beispiel, wenn man privat schwierige Beziehungsverhältnisse hat oder Stress mit Kindern, mit der Schule oder was immer. Also wenn solche Faktoren mit dazukommen, wo einfach, sagen wir, multifaktorell unter Anführungszeiten viele, viele Sachen zusammenkommen, dass dann wirklich der Moment kommt, wo man sagt, oh, ich schaffe das jetzt halt eigentlich gerne, ich spüre keine Energie mehr, ich spüre mir selber nur, man sind oft solche Sachen, also dass man den Zugang zu sich selber verliert und hat sie seine eigene Energie. Und das sind also viele, viele Faktoren, beruflich, privat, die da irgendwas so zusammen spielen. Aber schon bei bestimmter Persönlichkeitsdisposition, also bestimmter Typen einfach öfters dann auftreten. Mhm. Es gibt auch natürlich auch bestimmte Berufe, die Burnout fördern. Mhm. Also das wäre auch wieder ein anderer Faktor, der ihnen wirkt.
Wie groß ist denn die Chance, dass man das selber erkennt und sich auch selber aus dieser Misere wieder befreit?
Schwierig. Also manche, die dann wirklich weiterlaufen im Hamsterrad, die sind in dem Moment, also die wissen nicht selber, wo der Schalter ist, vor allem, wenn sie es noch nie erlebt haben. Ich glaube, wenn jemand schon Burnout einmal erlebt hat, ist er sensibler und weiß genau, okay, da muss ich zu den Stopp machen, sonst kommt es wieder. Aber im Endeffekt, wenn du es noch nie erlebt hast, ist es so, dass ich oft auch bei der Klientin und Klienten, die dann zu mir kommen, die dann einfach dann entsprechend das gerne gemerkt haben, dann schalt. Also vor allem beim ersten Mal einfach sagen, du hast immer weitergemacht, die haben es dann probiert und irgendwann ist es einfach nochmal gegangen. Also es war dann eher so der Punkt.
Wenn jetzt jemand zuhört, der sich, also der jetzt bei den ganzen Aussagen genickt hat und sagt, trifft auf mich zu, erkenne mich Vollgas wieder. Wenn ist denn der Moment, wo man sich Hilfe so holen sollte?
Genau, also je früher, desto besser. Das gilt immer das Prinzip, sobald man es erkennt, hat man eigentlich Handler und nicht halt dann, wenn es halt voll da ist, weil dann ist man meistens, wenn man einen Job, dann ist man arbeitsunfähig, also dann kann man zeitlang nur mehr schaffen gehen und auch, wenn man es daheim erlebt hat und so weiter, mit Haushalt, mit Kindern oder was immer, also wenn man jetzt im Prinzip nicht am Schaffen ist oder dass es dort dann auch der Moment kommt, wo man merkt, wo ich kann eigentlich gerne mehr und so weiter. Also je früher das kommt, wo man merkt, ich verliere immer mehr Lust, mehr Energie, es macht mir eigentlich fast nichts mehr Freude, jetzt bin ich immer mehr zurück mit anderen Menschen. Also auch aufs Umfeld, wo man merkt, du hast dich ein bisschen verändert. Früher haben wir doch viel mehr gemacht, viel mehr unternommen, viel mehr Spaß geht miteinander oder was immer. Mhm. Also wenn man das Feedback kriegt, im Job natürlich auch, oder wo man merkt, boah, ich schaffe eigentlich nur noch 60, 80 Stunden oder vielleicht noch mehr in der Woche, dass man dann merkt, okay, da muss man einen Cut machen. Also sage einfach Hilfe in Anspruch nehmen, zum sagen, frühzeitig, wenn es im schlimmsten Fall ist, halt so, dass man halt eine Zeit lang zumindest gerne mal zum Beispiel schaffen gehen kann.
Wir reden jetzt so von Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm. Was beinhaltet das? Also natürlich wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal auch diese Person wieder zu stärken, aufzubauen, aber hast du es auch aus diesem Umfeld einfach auszusteigen, den Job zu wechseln, bestimmte Menschen im privaten Bereich zu meiden? Was bedeutet, wie kann man ein Burnout denn auch wirklich behandeln? Was steckt da alles dahinter?
Das ist klar, man muss ja auch schauen, was sind die grundlegenden Faktoren? Also die Sache, die es verursacht hat, so ein bisschen. ist mehr das Thema im Privaten, das verursachende Thema gesehen, ist mehr das Thema, was beruflich stattgefunden hat. Und dann findet man relativ schnell einmal los, gut, das war zum Beispiel schon eher der Job. Mhm. Und dann einfach bestimmte Verhaltensweisen analysieren, was hat denn dazu geführt, dass man ins Burnout geht. Also was denn zum Beispiel Personen, die sagt, ich riss alles an mir und ich kann nichts delegieren und ich muss immer mehr und mehr machen. Und also man überredet mir halt immer wieder, dass ich das mache und übernehme das dann halt und so weiter. Oder sind es andere Faktoren, ohne die dann halt dazu mit dazu kommen, wie zum Beispiel, was nicht, Kinder gerade in einer schwierigen Phase, privat oder Beziehung ziemlich schwierig oder irgendwas ist passiert mit Todesfall in der Familie und das hat auch eine kleine noch mit reingeworfen in das Ganze, dass man dort vielleicht was reinschlittert.
Macht es Sinn, sich denn diesen Situationen zu stellen und sagen, okay, jetzt gerade für mich jetzt die einfachste Situation, wenn man jetzt beim Beruflichen bleibend, weil du siehst, da gibt es Menschen, die sagen, ich kann nichts abgeben, ich habe so viel Verantwortung und irgendwie kommt immer mehr dazu. Macht es denn Sinn, zu sagen, okay, ich stelle mich dem und ich klopfe jetzt mal auf den Tisch und ich stand jetzt für mich ein? Oder empfiehlst du da in so einer Situation dann eher, du, ich glaube, dieser Job hat die Blödsinn krank gemacht, nimm dich aus dieser Situation raus und such dir etwas, wo dich wohl erfüllt. Was ist so der bessere Weg?
Es gibt beides. Also es gibt beide, die wirklich sagen, du im Job veränderst jetzt mir ein paar Sachen. Ich sage jetzt mehr Nein zum Beispiel. Also Nein sagen ist ein großes Thema. Man sagt, ich verändere jetzt Sachen in meinem Job oder ich will aus einer Führungsposition raus und will wieder normal als Fachkraft schaffen oder was immer. Also, dass man sagt, okay, das sind so Faktoren gesehen, das haben wir da innen drüber. Wie kommen wir es damit raus? Ich würde aber gerne im selben Job lieber. Das kann so manchmal gehen, wo man sagt, ja, so ist was eigentlich geduldet, aber das hat man dazu jetzt über Jahre hinweg reingekriegt. Und manchmal ist es wirklich sinnvoll, wenn man sagt, du musst einen Change machen, einen Wechsel, einfach was Neues. Weil bei dem Arbeitgeber, so wie das dort war oder was immer, was so die Faktoren waren, warum man dort reingefallen ist, können auch Kolleginnen und Kollegen sehr und vorgesetzt und so weiter. Das ist ein Riesenthema, was in Richtung Burnout oder Depression hineingehen kann. Und das dann, sag mal, in der Hilfe einfach analysiere mal grundsätzlich und schaue, was gibt es denn für Möglichkeiten für Werk.
Wie kann man denn als Partner oder Partnerin sensibel reagieren, wenn ja, der Geliebte oder die geliebte Person einfach leidet und sehr nicht gut geht?
Also klar, schaue, was man da abnehmen kann und so weiter. Also wo man abholen kann, ist sehr über Gespräche, zum das frühzeitig mal, wo man merkt, da gibt es so Veränderungen, da ist Motivation nochmal so da, es gibt fast eine Art Wesensveränderung bei der Partnerin oder beim Partner, dass man da entsprechend schon reingeht, versucht da vielleicht Sachen zum Abfedern, also so Bits mit unterstützen kann man da einwirken und natürlich vielleicht auch in so einem Gespräch oder das Analysieren, vielleicht kommt noch also wirklich da in einer guten Partnerschaft in der Kommunikation kommt auf die Idee, gut, wäre vielleicht auch geschehen, oder wenn du einen anderen Job machst oder wenn du was veränderst jetzt in deinem Job, dass man also dort schon präventiv clean geht und dann sagt, du schau einfach, dass dir das nicht passiert oder ich kenne welche, dann das schon passiert ist und kenne auch Symptomatik ein Bits. Also da kann man sehr unterstützen mit reingehen. Gibt aber oft welche, die sagen, du, na, lass mich jetzt mal in Ruhe. Ich mache das schon, ich weiß schon, wie es richtig ist. Und dann kann sie das wirklich Partnerinnen und Partner mal ein halbes Jahr reinreden. Und dann was gemacht wird. Also das gibt es auch öfters.
Aber gibt es da auch Dinge, die eher schaden als helfend, auch wenn sie gut gemeint sind?
Ich glaube, wenn man Druck aufbaut, also wenn wirklich so ein impliziter Druck da ist, auf der hat ja, also schau, das Ding wie besser geht. Aber keine Ahnung, und der Job, du musst einen Job machen. Da verdienst du viel Geld oder keine Ahnung was. Das Mengen dann Fakt bringt, der wird dann Druck aufgebaut, zum sagen, okay, kann man da auch nicht raus. Also da sehen wir so eine Druckserwartungshaltung mit reingebaut. Oder was oft in Beziehungen der Fall ist, dass nicht für die Partnerin, vom Partner nicht ganz Verständnis da ist. Also wenn sie es selber nicht kennen, zum sagen, ja, stand halt auf und mach halt.
Ja.
Und das halt.
Mach halt.
Ja, tu halt was und gang raus und mach Sport oder mach Yoga, mach Meditation, mach irgendein Hobby, gang mit raus, triff doch deine Freunde und also so auf der, dass man dann zusätzlich Druck macht und sagt, ja und jetzt beweg dich doch einmal von der Couch weg.
Ja.
Und das ist halt genau das, was in dem Moment halt nicht so hilft.
Schuss in den Ofen, denn ja.
Genau.
Ja. Aber es geht ja auch die umgekehrte Version, dass man eigentlich weiß, will ich, dass man da selber nicht rauskommt, aber sich ja brutal schwer tut, Hilfe zum Holen, Professionelle. Was denkst du, wieso fällt es vielen so schwer, um Hilfe zu bitten?
Oh, ist sehr unterschiedlich. Also bei Wendern ist schon mal da, das ist sehr einfach. Also die kennen das, die wissen, okay, da gehe ich halt mal warnen, rede mal oder mache ich eine Therapie oder mache was immer. Und Bei anderen ist es wirklich so, dass vor allem bei der älteren Generation ist es wirklich so, ja, das tut man nicht. Also da bist du ja nicht, also bis auf die Art, bin ich nicht psychiatrisch krank oder was immer. Das heißt, da ist eine riesen Angst davor. Ja. Also irgendwie auch gesellschaftlich, dass man sagt, ja gut, da wird dann ja irgendwie stigmatisiert, abgestempelt als psychisch krank oder was immer oder als schwach. Das ist auch im Arbeitskontext da immer noch manchmal, bei meiner Arbeitgeber Thema, auf die Art, ja, dann bist du ja nochmal leistungsfähig, also bist du da eigentlich nichts mehr wert und so weiter. Und da wird viel dann noch in der persönlichen Identifikation noch mit dem eigenen Status, mit dem eigenen Wert oder was immer dann assoziiert, aber auch bei älterer Generationen wirklich und das Thema mit, das gibt's nicht.
Ein Tabuthema so auf die Art, oder?
Tabu, ja.
Wie schaut's bei dir in der Praxis aus? Sind da mehr Frauen oder mehr Männer, die sich Hilfe holen?
Boah, also es ist wirklich gut gemischt. Also ursprünglich war die Erwartung, dass viel mehr Frauen sind. Aber es mischt sich schon sehr. Es sind tendenziell schon noch mehr Frauen. Und das waren wahrscheinlich früher Tendenz nochmal viel, viel mehr Frauen. Aber da, man merkt immer mehr, dass so Männer das in Anspruch nehmen. Also es mischt sich schon recht gut. Immer 60-40 ungefähr.
Okay.
Und dann Frauen über die Hand hat.
Wie lange dauert es denn so, wenn man das überhaupt so sagen kann, bis man wieder aus einem Burnout rauskommt?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Also wenn es unter Anfangs ein leichteres Burnout war, kann man nach 2-3 Monaten wieder halbwegs und mit, sagen wir, mit der guten Unterstützung, dass sie derzeit, dass man sich regeneriert, erholt, kann es 2-3 Monate gehen, aber es kann ein halbes Jahr oder Jahr gehen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Über ein Jahr ist dann schon sehr, sehr lang.
Was vielleicht da ein Thema ist, psychologische Sitzungen sind ja vermutlich auch nicht günstig. Also zahlt man die selber oder kriegt man da Unterstützung vom Land? Wie schaut denn das aus?
Also vom Land nicht, sondern von der Krankenkasse gibt es Unterstützung. Also wenn man zum Beispiel klinisch-psychologische Behandlung in Anspruch nimmt oder Psychotherapie, dann wird ein Teil rückerstattet oder retourniert. Das heißt, man schießt das Geld vor im Prinzip und kriegt dann einen Teil über Kasse wieder zurück. Also wäre so eine Teilrückerstattung. Und es gibt Möglichkeiten bei Vereinen, wie zum Beispiel beim IFS, dass man dort entsprechend einen Therapieplatz kriegt. Halt entsprechend mit entsprechender Pflicht und mit Wartezeit rechnen muss. Und es gibt schon neuerdings so, zum Beispiel bei klinisch-psychologischen Behandlungen gibt's ein Finanzierungsmodell, das jetzt ganz, ganz neu ist und wo man sich dann entsprechend auch zentral melden müsste. Also bei einer Plattform, zum Beispiel beim Berufsverband der österreichischen Psychologen, und wo das entsprechend als jetzt vorbereitet wird, dass es entsprechend auch vollfinanzierte Plätze gibt, aber die werden dann halt relativ überschaubar sein.
Okay, und wenn man jetzt gerade wegen Burnout in Behandlung ist, wie oft trifft man sich da zum Gespräch? Wie oft in der Woche oder im Monat? Oder wie läuft das genau ab?
Also am Anfang, wenn es akut ist, ist es normalerweise wöchentlich. Und natürlich, wir haben da auch die Situation, wenn es finanziell jetzt schwierig ist, dass man es einfach 2 Wochen macht. Und dann, also normalerweise ist es so, dass dann wirklich so, wenn Ausläufe wird, dass man jetzt erst mal wöchentlich, dann vielleicht 2 wöchentlich und dann einmal im Monat und dann ist es meistens eh schon voll. Dann passt es eh schon gut.
Was würdest du bei so jemandem sagen, der wirklich den Besuch beim Psychologen drauf schiebt, dass es ihm einfach zu teuer ist? Also wie würdest du da argumentieren oder was würdest du dieser Person gern sagen?
Zweischneidig. Also zu teuer kann sein, dass man sich wirklich null leisten kann, dass man wirklich gar kein Geld hat und sagt, ich kann einfach nicht, ich würde zwar gern, das wäre da, also die ohne Version, wo man sagt, ist mit zu teuer, weil die kann es mir einfach nicht leisten. Dort würde auf jeden Fall empfehlen, dass man wirklich so Sachen in Anspruch nimmt, zum Beispiel jetzt von einem Verein oder so, was Sie vorher erwähnt haben, mit dem klinisch-psychologischen Behandlung, weil dort hat man dann natürlich auch gute Chance, dass man hineinkommt. Weil einfach auch dann auch geschaut wird, wie das Einkommen von der Person und so weiter, wie ist die Situation und kann man das nicht irgendwie auch fördern, unterstützen, gerade bei den Menschen, die einkommensschwach sind oder die ja wirklich finanziell da auch Probleme haben. Und bei der anderen, die eigentlich schon sagen, na, das ist mein Tür. Da ist halt immer die Frage, wie viel will ich investieren, mir selber. Also das ist immer so das Bild, für was gebe ich eigentlich mein Geld aus, wo du es auf Zitter, aber wo ist es so als Investition für mich.
Jetzt abschließend vielleicht noch zu dem Thema Burnout und Depressionen. Wie unterscheidet man die zwei Dinge? Oder gibt es überhaupt gar keinen Unterschied?
Das ist eine gute Frage, weil im Endeffekt, also wenn wir jetzt eine Diagnostik machen würden, würde man sagen, okay, das ist eine depressive Verstimmung. Also das heißt, es wird Diagnostik, Diagnose genau in der Depression reingehen.
Ja.
Gibt es aber in der Literatur seit Jahrzehnten auch schon Diskussionen. Also es gibt im Hintergrund die Diskussion, ja, wenn man da verschiedene Diagnosen macht oder wenn man sie einem lernt, da gibt es für und wieder vom Ganzen. Kritische Stimmen sagen ja, Burnout ist nur so ein Zeitgeist-Begriff, dass man es halt gesellschaftsfähig macht. Vor allem die depressive Verstimmung, vor allem wenn es arbeits- oder berufsbezogen ist. Aber im Endeffekt kann man sagen, dein Zustand ist der gleiche. Mhm. Also die Depression, wenn man dann wirklich kein Interesse, keine Lust mehr hat, sich innerlich leer fühlt, keine Freude mehr hat und so weiter, motivationsantriebslos ist, das ist sowohl im Burnout, im Endzustand, als bei der Depression. Burnout hat vielleicht den Vorteil, dass man den Prozess besser beschreiben kann, wenn man so langsam hineinkommt und vor allem berufsbezogen.
Man kennt ja im Zusammenhang mit so Depressionen immer das Wort Stimmungsaufheller. Mhm. Benutzt man die immer? Gehört es dazu oder siehst du, für das stand jetzt eigentlich nicht unbedingt ich, oder wie stehst du zu diesem Thema?
Also es ist sehr unterschiedlich, klar, Stimmungsaufheller als Antidepressiva, Entschuldigung, das verschrieben Psychiater, also Ärzte im Prinzip und also es ist im Prinzip, wir Psychologen schaffen mit anderen Methoden oder Instrumente, kann man sagen, oder Mittel. Es kann sich zum Teil sehr, sehr gut ergänzen. Also wenn man es wirklich kombiniert, da gibt es auch Studien dazu, das so sorgen, dass es eigentlich eine ganz gute Kombi ist. Aber es ist aber wieder sehr, sehr unterschiedlich als zu uns. Und zu mir kommen dann auch Personen oder Menschen, die sagen, du niemals. Und andere kommen und die sagen, du, ich nehme das schon jahrelang und ich möchte einfach dann, dass wir auf der psychologischen Ebene da auch noch dran schaffen, damit, was dann vielleicht ein altes Trauma, altes Problem oder was immer dann auch weggeht. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und es wirkt auch sehr, sehr verschieden. Also es ist nicht so, dass man es nimmt und sagt, das ist die Wunderpille für alles, und es wirkt bei 100% für einen Menschen, oder darum, was man zum Teil auch experimentieren und schauen.
Und vielleicht jetzt auch für die Menschen, die jetzt sich schwer tun zum Unterscheiden, Psychologe, Psychiater, was sind genau so die Unterschiede zwischen diesen beiden Berufsgruppen?
Ja, man kann es oft nicht unterscheiden, man könnte auch einen dritten Beruf finden, ja, der Psychotherapie oder Psychotherapeuter. Also Psychologen haben Psychologie studiert und dann auch eine Ausbildung gemacht, wenn sie dann therapeutisch tätig werden. Psychiater haben Medizin studiert und haben dann eine Facharztausbildung in der Psychiatrie. Und Psychotherapeuten, die haben zum Teil auch eine andere Werkkette. Also wissen dann, also nicht nur über Studium, sondern dann auch gibt es eine andere Möglichkeit, wie man Psychotherapeutin, Psychotherapeut werden kann, wobei es da auch gerade Gesetzesänderungen gegeben hat. Also dass es auch in Richtung ein Studium geht.
Und bei einem Burnout wende ich mich am besten wohin?
Bei einem Burnout kannst du zu Psychologen gehen, du kannst Psychologen sein, zum Teil Psychotherapeuten und so weiter, du kannst zum Psychiater
gehen. Da fängt mein Problem schon an, dass ich gar nicht wüsste.
Der Psychiater ist immer, wenn es eher in Richtung medikamentös geht.
Okay, alles
also
klar.
Wenn du sagst, du willst ein medikamentöses Werk probieren und einschlagen, ist eher der psychiatrische Werk der schnellste und der beste. Und der andere Werk ist eher, wenn man sagt, ich will es über verschiedene therapeutische Methoden probieren, zum das lösen.
Aber da hilft auch sicher der Allgemeinarzt, wenn man mal dort ist und sich vielleicht mal eine Überweisung holt und bespricht, dann hilft man dir dort ja wahrscheinlich auch weiter mit Tipps, wo du die da anwenden kannst.
Genau, ja.
Noch ein großer Bereich, den du bei dir in der Praxis machst, ist die Arbeit mit Kindern. Und ich glaube, das wirst du sicher auch mitkriegen am laufenden Band. Mobbing ist da ein ganz, ganz großes Thema. Viele Kinder sagen nichts, aber man spürt, dass einfach etwas nicht stimmt. Wie erkennt man jetzt vielleicht als Eltern oder als Lehrer, dass da Mobbing dahinter stecken könnte? Gibt es da überhaupt Anzeichen?
Boah, also die Eltern sind nochmal ein anderer Faktor, die kriegen das natürlich daheim dann auch mit. Und da merkt man schon, also wenn Kindern zum Beispiel bestimmte Äußerungen fallen lassen, zum Beispiel, es macht mir keine Freude mehr oder will nochmal zur Schule gehen oder sich weigert auch zum Teil zur Schule zu gehen. Da gibt es so Fälle, wo zum Teil dann gerne nochmal in die Schule gehen. Also wirklich dann für viele Monate ausfallen, weil sie einfach nur mal sie imstande sind vom Gefühl her zum Beispiel. Also wenn ein Kind zum Beispiel sagt, ich spüre da immer so was Komisches. Das heißt, der Kind druckt das ein bisschen anders an den Schuss, aber trotz alledem gibt es so Kinder zum Beispiel, die jetzt ungefähr in einem Alter von 10 oder 11 Jahren sind, die schon relativ eindeutig Sachen sagen, wo man dann schon ganz klar merkt, da hängt Mobbing dahinter, sind wirklich Angst vor bestimmter Kinder, vor bestimmter Schülerinnen und Schüler, die das halt betrieben und die das darum dann schon äußern, bis zu dem, dass sie wirklich so, also es gibt mehrere Felder noch, die dann in die Richtung gehen, dass sie sagen, du, ihnen eigentlich gefällt mir im Lehrer und so weiter.
Ab welchem Alter kann Mobbing überhaupt stattfinden, so im Kindesalter? Ab wann kann das losgehen?
Boah, es kann immer losgehen, was schon beobachtet wird, ist so ab der Volksschule. Also Kindergarten ist eher seltener. Kann natürlich dort auch schon passieren, dass Kinder, zum Beispiel ältere Kinder, die Jüngeren vielleicht auch schon mobben. Und dann ab der Volksschule und dann im Alter natürlich Richtung 10 bis 14 und so weiter, findet es vermehrt natürlich immer mehr und mehr statt. Also es fängt schon der Volksschule an. Und Gott über in der nächsten Schulstufe, aber im Endeffekt kann es natürlich bei Kindern, die sehr, sehr früh dran sind, auch schon im Kindergarten anfangen.
Gibt es da so typische Verhaltensänderungen, die sich so durch die Bank vielleicht wiederholen, auf die man achten kann?
Also Verhaltensweisen sind, es gibt unterschiedliche Kinder, können sehr unterschiedlich reagieren. Es ist nicht nur so, dass sich ein Kind dann jetzt nur zurückzieht und irgendwie so freudlos wird oder so traurig oder was immer. Das kann natürlich auch der Fall sein, sondern auch, dass Kinder, das ist eine Art Aggression oder Wut sorgen. Das heißt, sie sorgen dann auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel, wenn ein Kind dumm ist, das vermehrt aggressiv wird zum Beispiel, kann aber damit zusammenhängen, dass sie die Schule oder wo immer dann wirklich auch gemobbt wird. Also, dass dort wie ein Ventil hat oder fast eine Möglichkeit zum das, was es nicht ausdrucken kann, dann vielleicht daheim vermehrt zum Ausdrucken. Wichtig ist da halt wirklich auf die Signale auch für die Kinder zu achten, immer wieder mal zum Nachfragen, da ist irgendwas oder wenn man merkt, natürlich klar, die offensichtlichste Anzeichen sind körperliche Sachen, oder wenn man sieht, da ist irgendwie ein blauer Fleck, irgendwo, was ist da, kann ein Kind natürlich auch jahrelang sagen, bin halt im Turnen oder bin irgendwo gestürzt oder auch nicht geflogen. Gerade wenn andere Kinder sagen, du darfst natürlich auch nichts erzählen, die Eltern oder so.
Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt ein Kind aus Angst oder Scham daheim nichts sieht, wie kommt man denn da überhaupt ran an das Kind?
Ja, dann einfach wirklich über das Gespräch zu sagen, du, sowas ist normal, dass man vielleicht ein anderes Beispiel zeigt. Vielleicht gibt es irgendein Video, irgendeinen Film einmal oder irgendwas, wo man zufällig sieht oder bei anderen Kindern sieht, wo man sagt, hey, das ist Mobbing, sowas geht gar nicht. Also, dass man es wirklich anspricht aus Elternsicht und sagt, das ist, und Mobbing ist nicht nur körperlich, es ist auch verbale Gewalt und das sind, dass man das den Kindern einfach frühzeitig schon beibringt und sagt, das ist ja was, aber früher oder später, meistens kriegt man es dann noch mit. Wenn man ein bisschen sensibel ist gegenüber dem Kind, kriegt man so mit, dass sich da was verändert, dass es vielleicht nicht so Lust hat oder das Thema generell die anderen Kinder schuld, wenn sie die schreien nicht mehr, die hauen nicht mehr in der Pause, dass dann schon sowas kommt. Also oft, und zumindest und oft sind die Eltern noch dabei mit dem Kind, vor allem beim Erstgespräch, merkt man, dass die Eltern da schon sehr sensibilisiert sind. Also da schon viel mitgemacht haben, mit der Lehrer geredet haben, mit der Schulleitung und so weiter. Also es ist oft schon ein Prozess, zum Teil auch mit den Eltern von deren Kinder, die den entsprechend mobben. Und das ist oft schon ein Prozess dahinter, wo man dann schon vielfältig mitkriegt, dass das Kind sich einfach nicht wohlfühlt, dass es sich ausgrenzt fühlt oder Klasse. Das sind oft so Themen, wo dann natürlich, wenn eine ganze Gruppe gegen uns losgeht im Prinzip oder und dann so Ausgrenzung stattfindet. Das kriegt man dann relativ schnell mit, dass das Kind einfach keine Motivation, keine Lust hat, vielleicht auch nochmal lernen will und so weiter, dass es Motivation absagt und vor allem die Emotionalität, also dass da irgendwie vielleicht nochmal so viel Spaß und so Leichtigkeit nochmal drin ist, gerade wenn es ums Thema Schule geht oder wenn es Kinder schon in die Schule geht.
Ich bin ja selber Mama von einer 12-jährigen Tochter und ich möchte mich jetzt da absolut nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich traue mich jetzt schon zum sagen, ich sehe das meiner Tochter sofort da, wenn etwas nicht passt. Mhm. Also wenn sie mal heimkommt und der Gesichtsausdruck einfach ein bisschen anders ist, dann merke ich das einfach sofort. Aber kann so wirklich sein, dass ein Kind daheim komplett normal wirkt und trotzdem innerlich zerbricht, dass das die Eltern wirklich nicht mitkriegen?
Boah, dann wär's, also wär's Kind eine echt gute Schauspielerin und gute Schauspieler. Ja. Also ich glaube, wenn das Beziehungsverhältnis jetzt recht gut ist oder normal unter Anführungszeichen zu der Älteren, dann wird es so entsprechend Sorge. Also ich glaube, das wäre ein super Ausnahmefall, wenn es wirklich so wäre, man sagt, hey, kriegst du gar nichts mit. Man ist wirklich so, dass man das Kind halt fast nie wahrnimmt. Also das kann ich sehen aus der Elternsicht, wenn man sagt, wo ich eigentlich ja gut sitze fürs Kind, ich bin da immer in meinem Rädchen drin, Haushalt, Job, was immer. Und wenn mehr Kinder unter dem Haushalt sind und so weiter, dass das einzelne Pflicht ein bisschen mehr untergeht. Aber so ist würde ich sagen, zur höherer und fast zur höchsten Wahrscheinlichkeit werden wir es früher oder später mitkriegen. Also das Kind äußert es schon.
Auf was für Warnzeichen soll man da als Elternteil schauen?
Kleine Bemerkungen aus der Schule, wo man hört, da passiert immer wieder im Pausen oft das unruhig, da wird oft Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die da oft Stress macht, irgendwie bei anderen Kindern oder was immer. Und dann kann man natürlich schon hinhocken und dann kriegt man schon mit. Oder halt wirklich so eine Sache, wenn ein Kind sehr schüchtern wirkt und so wird dann so kleine Anzahl, wo man merkt, das zieht sich zurück, vielleicht in seine eigene Welt, kann auch in Richtung Smartphone, Spiele, Computer oder was immer sehen, wo man merkt, oh, das Kind zieht sich immer mehr und mehr zurück in so eine Art eigene Welt hinein. Das ist auch vielleicht auch schon etwas, wo man dann so Indikatoren sieht. Muss nicht Mobbing sehen, aber es kann vielleicht mit sowas so zusammenhängen. Das heißt, dort als Elternteil einfach schon mal eine kleine Hocke, eine Frage, ein Vertrauen aufbauen und offenes Gespräch aussuchen.
Jetzt gibt es auch Kinder, die sich vielleicht nicht trauen, über Mobbing zu reden, weil sie glauben, sie seien selbst schuld daran, dass ihnen das passiert. Was würdest du diesen Kindern sagen oder wie würdest du da argumentieren oder was würdest du diesen Kindern einfach mitgeben?
Dass sie einfach, also zumindest bei Vertrauenspersonen, seien es Eltern oder Lehrer oder was immer, dass sie wirklich so schnell wie möglich offen ansprechen. Also das Dilemma ist ja gerade, dass sie sich nicht trauen, in einem Fall gehabt, gerade was zurückgeht in Kinder, die sich jahrelang nicht traut haben, die sind jahrelang gemobbt worden und haben niemandem was gesagt, weil sie unter Druck gesetzt worden sind, für denen, die gemobbt haben, dass ihnen so was passiert, wenn sie irgendjemandem was erzählen. Und trotz alledem, wenn man Vertrauenspersonen hat, sei es Mama, Papa, was immer, Lehrer oder in der Verwandtschaft, der Familie, Oma, Opa oder wer immer, dass man sich dort auch vertraut, dass man dort sagt, du, seit zwei Jahren gibt es jemanden, der das bei mir tut oder der da immer wieder blöde Sprüche ablässt und so weiter, dass man da das Kind als sich öffnet gegenüber dann auch, was sich vertraut.
Gibt es Kinder, die es mehr trifft als andere?
Klar, es gibt schon vielleicht auch eine Sensibilität, dass wenn man dann selber schon verunsichert ist, dass man weniger, dass die anderen das natürlich auch spüren. So wie, also manchmal, es ist zwar eine Analogie, die nicht ganz, die halt manchmal mitverwendet, weil es so wie Hunde, die dann einfach spüren, wenn also die Angst riechen. Oder Tiere, die das riechen. Und so ist der Mensch auch, also die Kinder auch, bei den Kindern, Jugendlichen ist manchmal denen, dass sie riechen, ah, jetzt kommen wir eh auf ein Glied los, das aus ihrer Sicht schon, aus welchem Grunde immer körperlich, für die körperliche Konstellation oder vom Wesen oder was immer, sensibler ist und auf das man auch richtig losgeht. Und das ist ja dann das Gemeine, dass man dann nicht, man geht ja nicht auf die Stärkste los, sondern sucht sich da eigentlich immer so Opfer aus, wo man es relativ schnell einmal ausleben kann und das ist natürlich auch eine Problematik, die damit reingeht.
Wie reagieren denn da die Eltern am besten? Also wenn ich zum Beispiel weiß, mein Kind wird von dem Kind gemobbt, spreche ich denn die Eltern an, konfrontiere ich sie damit oder ist das der falsche Weg? Wie handle ich da als Elternteil richtig?
Also wenn Lehrer dann die Eltern noch ansprechen oder umgekehrt?
Na, wenn mein Kind sich mir öffnet und sagt, Hans-Josef mobbt mich und ich habe jetzt durch die Chatgruppe die Nummer auch von den Eltern, rufe ich denn die Eltern von Hans-Josef an und sprich sie drauf an oder suche das Gespräch oder ist das die falsche Vorgehensweise?
Boah, das ist eine Möglichkeit. Ich habe es auch schon mitgekriegt, das haben meine Eltern auch schon erzählt, es wirkt vielleicht eine bestimmte Zeit. Meistens wirkt es halt leider nachhaltig. Es ist so, dass es dann vielleicht eine Woche, zwei ruhiger wird oder was immer, vielleicht ein bisschen länger. Aber das natürlich dann schnell wieder so weit gehen kann, dass das Kind halt trotzdem mit dort und dass es dann vielleicht nochmal mehr Druck macht und sagt, du sagst niemandem und du sagst ja auch nicht deine Eltern und so schwärmen, weil es so einen Stress oder es macht dir die Hölle heiß oder was immer. Also dass das Kind probiert noch mehr zum Druck auszuüben. Das heißt, der Weg über die anderen Eltern. Wenn die Eltern, und das ist halt auch schon mit der Thematik, wenn die Eltern das Kind dann entsprechend wieder gut im Griff haben oder nicht eine eigene Dynamik in der Familie vorherrschen, das kommt manchmal leider auch dazu. Und dadurch ist ein Berg, der kann zu 50% funktionieren, aber zu 50% nicht.
Und was macht man denn? Also was ist der beste und richtige Weg fürs Kind, um ihm zu helfen?
Also der meiste kommt dann wirklich in der Schule zum Beispiel, dass sie mit dem Klassenvorstand reden und dort einfach drauf sensibilisieren und so weiter und dann schauen, wie kann es dort wieder gehen. Oder es gibt natürlich auch Fälle, die haben dann ihre Kinder aus der Klasse raus, die machen einen Schulwechsel, die gehen bis zur Schulleitung wieder, bis zur Bildungsdirektion und so weiter. Also im Endeffekt gibt es alle möglichen Versionen, die probiert werden und wo man probiert hat, dass die Pflicht dann entsprechend noch besser wird. Aber natürlich auch die Lehrer und Schulklasse sie probieren dann vielleicht über soziales Lernen, aber bestimmte Fächer, das zum Vermittler, dass das eigentlich nicht gut ist, wenn man sowas tut. Also Schulen probieren immer wieder Programme, aber trotz alledem muss man sensibilisiert bleiben und schauen, ob sich da was verändert.
Wie früh kann jetzt bei Kindern so ein seelischer Knacks entstehen, wenn sie gemobbt werden? Also was hast du so beobachtet? Wie schnell geht es, bis ein Kind, ich weiß es nicht, vielleicht irgendwelche Ticks entwickelt oder Ängste oder ja, man einfach merkt, es wird verhaltensauffällig dadurch?
Also ein sehr, oder ein, es gibt viele verschiedene Faktoren, die da mit ihnen wirken. Man darf es nicht pauschal sagen. Es gibt Kinder, die ja, sagen wir, für ihre Persönlichkeitskonstellation einfach stabiler, grundstabiler sind und, sagen wir, anders mit der Situation umgehen wie andere. Das heißt, die konnten vielleicht eher nicht offensiv und probieren und sagen, jetzt gerade extra noch und das war damals nicht so, aber heißt anders und so weiter. Und andere Kinder zerbrechen fast trau, ohne Jahrzehnte danach als Erwachsene. Das ist, also das an sich ist sehr, sehr unterschiedlich und dann kommt dazu, wir sind die Familienverhältnisse daheim, haben zum Beispiel sehr gebundene Familienbeziehungen und so weiter. Also wo sie merken, boah, in der Stabilität bei der Mama, beim Papa oder was immer. Oder bei anderen Bezugspersonen. Und das gibt dann natürlich dort auch einen Halt, der Sicherheit dadurch, werden sie sowas auch wieder besser abfangen. Das heißt, Kinder, die ja vor allem merken, boah, eigentlich gern jemand, der mir wenden kann, mit dem ich reden kann und so weiter, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger. Dort dann entsprechend stabiler zu müssen gehen. Und das heißt, es gibt schon unterschiedliche Varianten, aber es sind, sagen wir, als Daumenfaustring, je länger so Mobbing geht und je weniger da Intervention stattfindet, also je hilfloser sich ein Kind fühlt, desto eher wirkt es natürlich den lang, lang danach.
Was hilft den Kindern wieder stark zum Werden? Also gibt es da Methoden, gibt es vielleicht einen Sport, wo du sagst, den empfehle ich? Was gibt es da für Tipps, die man den Kindern mit an die Hand geben kann?
Also viel, klar, das ist schon mal taktisch, gibt es irgendwelche und anfangs dann Verbündete, die sie kriegen. Also das sind da neue Freunde, also im Fokus auf andere setzen, dass man sich in der Lohnung fühlt im Ganzen. Und so ist alles, was in Richtung Selbstwertstärkung geht. Also in Richtung, klar, Sport kann man sagen, es gibt aber ja den Wicklow-Kinder in Richtung Kampfsport und sowas tun. Und mir in der Praxis als im Psychologischen immer vor allem speziell mit der Hypno mache Selbstwertstärkung mit den Kindern. Also wirklich das extrem an Schweife, extrem positive Suggestionen kriegen, dass sie wieder auf sich selber verlassen können, sich selber vertrauen können, dass sie so eine Art Stärke ausstrahlen, was auch die anderen Kinder früher später merken. Dass du einfach jetzt ein anderes Kind findest, dass sich einfach nicht mehr belastet, also das nicht zulässt.
Da wäre jetzt die nächste Frage, wie reagiert man denn als Kind richtig, wenn man gemobbt wird? Soll man einfach sich umdrehen, kommentarlos weggehen oder soll man sich wehren?
Das ist auch ein Thema, das ist auch sehr, sehr oft, auch bei Jugendlichen in der Praxis. Es gibt welche, die lernen sich dann zusätzlich provozieren und das ist gerade der Reiz für die anderen, zum sagen, die gehen nicht drauf hier, oder? Und die lassen sich ja mobben, die lassen sich auch und so weiter. Das heißt, wenn die merken, das prallt dann natürlich vollkommen ab, dann werden sie es nach 2, 3 Mal oder 4 Mal gerne mal probieren. Die merken einfach, das Kind, das bleibt cool unter Anführungszeichen, das bleibt ruhig, gelassen. Ignoriert es vielleicht zum Teil, aber nicht so ignorieren, was dann persönlich voll tief hineingeht für das Kind, sondern einfach so sagen, du bist mir egal, was du sagst, das berührt mich nicht. Und das interessiert dir dann, also die mobben, die merken dann, du, dem Kind kann nicht, da kann nicht ad hoc. Ich komme dann nicht weiter mit meiner Taktik, mit meiner Strategie, nämlich da jemand zum Aufziehen oder was immer, oder zum Niedermachen und das ist dann auch der Punkt, wo sie dann oft ablohnt. Also ich verwende es so als Strategie auch bei den Kindern, wo ich berate, zum sagen, du, bleib einfach cool und gelassen, das wird noch besser.
Hast du auch Kinder in deiner Praxis, die auch Täter sind und nicht Opfer? Was läuft da oft falsch? Also wenn es jetzt wirklich Kinder sind, die aktiv mobben, was ist da passiert, dass es so weit geht?
Also oft ist es so, dass die Kinder, mit sich wissen, die kommen nicht zur Praxis. Sind die Eltern eigentlich nicht das Problem, aber das sind so schwierige Familienverhältnisse, dass man einfach nicht in eine psychologische Beratung oder Therapie hineingeht. Aber das ist oft das Problem. Also die Kinder, wo Verhaltensauffälligkeiten sorgen, die ja sehr schnell wirklich sehr, sehr oft. Theoretisch können wir dann natürlich, wenn man ein Kind hat, wo zum Beispiel sehr viel Aggression erzeugt, viele verhaltensauffällige Auffälligkeiten, dass man da aktiv wird, aber es passiert sehr selten. Dort, wo es eher passiert, sind so, wenn das Kind mit der Sozialkompetenz ein Thema hat. Also dort kommen die Eltern viel eher wieder und sagen, ja, das Kind verhaltet sich manchmal schon bisschen schwierig oder was immer oder, oder halt so, was immer als besser oder was immer und kann das nicht reflektieren oder das vielleicht irgendwann, also was selten andere Menschen, andere Kinder zum Beispiel.
Aber gut, die Kinder, die mobben, das ist wahrscheinlich für die auch nur ein Ventil, oder? Weil sie wahrscheinlich irgendwo eigene Verletzungen versuchen zum Wegstecken oder wie auch immer, oder? Das
klar, es gibt schon Tendenzen, dass in deiner Familie zum Teil wieder viel Aggression, viel Gewalt ist und so weiter. Das heißt, dort schon vieles mit ihnen kommt, dass die Kinder sowas machen überhaupt. Also es sind oft schon schwierige Familienverhältnisse dort. Es macht die Kinder mal nicht einfach so für sich aus, oder auch die Aggression und die Gewalt, die zum Teil massiv stattfindet, dass es wirklich, das kommt von woher.
Aber wenn wir jetzt wirklich Mobbing auch versuchen, noch einmal ganz klar zu definieren, wenn jetzt jemand sag jetzt mal, eine unhöfliche Bemerkung über den Körper von einem Schüler macht, ist das direkt Mobbing?
Also sag mal, es ist sowieso, also wo ist die Grenze? Oder? Also das ist schwierig in so einem Kontinuum, wo man sagt, ja, das ist jetzt eigentlich drüber. Das ist genau jetzt eigentlich drüber. Also Mobbing ist vor allem, wenn es dann auch sich wiederholt. Also wenn es auch mal so ein Ausrutsch ist, wenn ein Kind, keine Ahnung, einen schlechten Tag hat, was immer, was jetzt zwar nicht immer glaubt, dass es so ein Zufall ist. Aber trotz alledem, wenn es dann wirklich regelmäßig wird, ständig wird, jeden Tag, jede Stunde oder nur wöchentlich, das ist egal wer, dann ist wirklich schon, dann geht es in Richtung Mobbing, vor allem wenn man eine Gruppendynamik dazu nimmt. Also nicht nur einzelne, sondern Gruppen, ganze Gruppen auf vielleicht Schwäche losgehen.
Ja, ich krieg das ja auch mit, gerade auch die Mordler in dem Alter. Die vergleichen ihre Körper auch, die sind zum Teil unzufrieden. Die eine, so eine Mordler ist schon wieder weiterentwickelt als das andere. Dann wird da eine Bemerkung gemacht, die halt unter die Gürtellinie geht. So, dann kommt die Kind heim und dann sagst du so, was mache ich jetzt, oder? Mhm. Also diese Bemerkung kommt vielleicht einmal, vielleicht ein zweites Mal, dann ist sie wieder mal ruhig, dann kommt sie nach, keine Ahnung, nach einem Jahr, kommt wieder irgendwie so durch die Blume eine Bemerkung. Ja, da ist halt die Frage, oder? Gehst du da sofort los oder versuchst die Kind zum Stärken und sagst, hör zu, das andere Mordle hat ein Problem mit sich selber und ist unzufrieden, was jetzt auf die projiziert. So hätte ich es halt gemacht oder mach's ich, oder in dem Moment, weil ich mir einfach denke, ich stärke halt mein Kind, dass sie drüber steht. Aber wo merke ich, ob es meinem Kind gut tut oder ob ich wirklich eingreifen muss als Elternteil? Weißt du, was ich meine? So, ich will sie stärken oder ich will, dass es eher auf eine egal wird, oder wenn man gewisse Sachen zu ihr sieht, aber dennoch habe ich irgendwie Bedenken, ob das denn zu wenig getan ist fürs Kind.
Na, ich glaube, der erste Schritt ist schon gut, also dass du hingehst und dann siehst du, das stand drüber, das ist nicht so schlimm. Klar, es sind so Gestirne, andere setzen so Pflanzen zu Gestirne in deinem Kopf hier. Das heißt, die suggerieren da irgendwas damit, was unterschwellig natürlich wieder auf den Selbstwert losgeht. Und das ist immer das Thema zum Busch, ist immer gut, es gibt dort Stabilität im Kind. Und wenn man merkt, das Kind, also ich sage immer ab dem Punkt, wo das Leiden anfängt, also wo das Kind wirklich drunter leidet oder wo man merkt, boah, das verhindert jetzt vom Essverhalten, was ist ein Riesenthema. Jetzt nicht nur beim Mordler, aber klar, Ernährung, Gewicht, Körper und so weiter ist ein Riesenthema. Und da haben wir auch sehr, sehr viele Fälle in alle. Also mit dem Essen haben wir die Bandbreite für Anorexie oder für die Magersucht, Bulimie, Binge, das heißt die ganze Essfressattacken und so weiter bis zum massiven Übergewicht. Auch. Und dadurch merke ich schon, das ist ein Riesenthema der Gesellschaft und das fängt wirklich bei Kindern und Jugendlichen an. Also nur durch blöde Bemerkungen. Indische Beispiele gehört der Verwandtschaft, die dann einfach das Falsche gesehen haben und das beim Kind so sich graviert hat, dass später sich Essstörung daraus entwickelt hat oder bei Peers, also bei Jugendlichen, wo andere Mordler oder andere Buben was sagen und das zum Beispiel das Mordler ein, zwei Jahre später Magersucht entwickelt. Also es ist schon ganz extrem dann. Und das sieht man auch wieder, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das Kind immer wirklich gut beobachtet und sagen, fand es unter der Leider, wird der Selbstwert dadurch schon reduziert. Und gerade bei denen, wo der Selbstwert schon angeknackst ist, kann das natürlich nochmal eher mehr kommen.
Und ich meine, ich glaube, das wäre jetzt noch einmal ein großes eigenes Thema, aber vielleicht ganz kurz am Rande, Social Media ist ja auch eine wichtige Thematik. Du mit deinen Erfahrungen, wie würdest du das oder wie handhabst du das bei deinen Kindern auch mit Social Media? Also gibt es da striktes Verbot? Nein. Oder macht es das nachher nur noch spannender zum sich der Aufhalten?
Genau, also wenn man strikt verbietet, dann geht es genau ins Gegenteil. Das verlagert sich einfach nur überzieht. Das heißt, dann macht das Kind halt 2 Jahre später. Genau, das, was davor Verbote gekriegt hat, hat noch mehr Reiz dran und geht noch stärker hin. Das heißt, einfach dort auch schauen, dass es nicht Übermaß nimmt. Klar, wenn es Übermaß nimmt, muss man mal eine Regel hinziehen und sagen, hey, 18 Stunden, 4 Stunden, das geht nicht.
Ja.
Wie viele Kinder immer dann konsumiert, in der Ferienzeit ist dann immer noch mal gefährlicher. Aber dass man dann dort entsprechend durch eine eingreift und sagt, hey, das ist ein vernünftiges Ausmaß. Aber strikt regulierer, dann wird es ab Machtspiel. Mhm. Und das kippt dann irgendwann mal in zum Beispiel Urbeispiel, man hätte was bei einer Jugendlichen mit 15, 16, ne? Und dort ist einfach schon, griff man im Privatbereich hier im Prinzip und sagt, ja, die nimmt das Handy weg und das sind so Machtspiele. Und das irgendwann ist ein Bumerang, der kommt dreifach zurück. Mhm. Also dann ist es 17, 18, 19 oder was immer und dann, dann geht es in die andere Richtung.
Aber ich glaube, der Schlüssel von allem ist einfach reden. Sich Zeit nehmen und miteinander reden, oder? Vermutlich. Schon, dass man
den
Zugang zueinander findet.
Das ist die Basis. Und Social Media hat natürlich einen Einfluss auf uns, auf uns selbst, wenn man vergleicht sich und gerade wenn man sich weltweit vergleicht, neue Trends, neue Sachen, das hat einen brutalen oder einen extremen Einfluss auf Kinder und vor allem Jugendliche.
Ja, nicht nur Kinder, das hat ja schon so viel Einfluss auf Erwachsene, oder?
Ja.
Wo sich schwer tun, um sich dort irgendwie wirklich abkapseln und dann geschweige den Kinder, oder? Die ja noch weniger Erfahrung haben. Also das ist schon sehr, sehr tückisch, das Ganze. Mhm. Marco, in eurer Praxis behandeln da Menschen auch mit Hypnose, also Kinder, Erwachsene, verschiedene Ängste, verschiedene Störungen. Das klingt aber für viele immer noch ein bisschen nach Show oder Hokuspokus. Was passiert bei einer Hypnose wirklich? Was ist das genau?
Ja, es ist viel, es hat der Grund, warum es gibt viel, sagen wir nicht ganz so klares Verständnis der Hypnose und das hat der Grund vor allem für die Bühnen- und für die Showhypnose her. Es gibt auch Straßenhypnose, also so für die Richtung, wo viele in Richtung Show geht. Also zum Sagen, hey, ich kann da jemanden hypnotisieren und innerhalb von ein paar Sekunden oder was immer, also fast mit dem Fingerschnips, da ist ja jemand in der tiefste Hypnose drin und dann ist eine Person fremdgesteuert und gackert wie ein Huhn oder so was. Das sind so die Klassiker, wo zum Teil, also ich höre das auf dem Mann als Feedback, deswegen, ja, bei mir in der Weihnachtsfeier war da mal jemand da und hat sowas gemacht. Und dann gibt es natürlich auch viele, die das halt so rein privat ausüben und dann sagen, du, jetzt biete Hypnose an oder mach mal Hypnose mit anderen Menschen. Und dadurch ist natürlich viel Unsicherheit jetzt auch der Bevölkerung in der KI. Was ist denn jetzt über Hypnose? Ist das etwas, wo ich da fremd kontrolliert wäre und fremdgestört und eigentlich nicht was mit mir passiert? Und genau das ist die Hypnose eigentlich nicht.
Mhm.
Weil also seit knapp 150 Jahren gibt es 2 Strömungen im Prinzip, so erklärt ihr Straßenshow, Bühnenhypnotiseure, die da im Prinzip aktiv sind und das eher in Richtung Showcharakter umbringen und die klinische Hypnose, wo vor allem Mediziner und Psychologen dann wieder drüber haben. Also im Endeffekt hast du die 2 Strömungen.
Wie fühlt sich Hypnose an? Was passiert da mit einem?
Genau, also man kann sich so vorstellen, dass man sich also in einem Zustand befindet, zwischen wach und schlafen. Also dass man und dass man im Prinzip am besten das so sich vorstellen kann, als wenn man wo im Zug oder im Auto sitzt oder was immer und man ist ja ziemlich müde. Also dass im Auge schon manchmal zufallen und so weiter, man hält das Auge trotzdem offen. Kann ja die Schuld natürlich passieren, oder wenn man noch irgendeinen langweiligen Vortrag zuhört und da sitzt und dann kippen sie die Auge langsam weg, also ganz langsam zu. Und wenn sie dann zugehen, zumindest nur mal für einen Bruchteil von einer Sekunde, ist man schon mal im Trance-Zustand drin. Also nicht mal schade in der Hypnose drin.
Okay.
Und sonst kann man sich gut vorstellen, im Übergangszustand, wenn man im Einschlaf ist oder auf der Couch so döst oder was immer, dass man mehr so in Richtung Schlaf geht, aber immer noch ein bisschen da ist.
Also man ist nicht richtig weg.
Man ist nicht richtig
man
weg,
man kriegt schon noch was mit.
Mhm, genau, das ist wichtig sogar. Also dass da der Kontakt aufrechterhalten bleibt, dass man nicht vollkommen weg driftet ist und man gar nichts mehr mitkriegt und sagt, hui, was war jetzt die letzte Stunde? Es ist ja so, dass man die Hypnose, wenn man eine tiefe Hypnose drin ist, dass man, sagen wir, also Nachthypnose im Prinzip die Erinnerung verliert, aber während der Hypnose trotzdem da ist. Und darum machen wir immer wieder mal Tests oder Prüfen, also wenn man wirklich da ist, wenn er fast so kurz vorm Wegkippen wäre.
Es klingt, wie wenn man kurz vor der Narkose ist, vorm Einschlaf. So fühlt sich das jetzt gerade an, wie du das erzählst. aber wie lernt man Hypnose? Also braucht man da bestimmtes Talent, übersinnliche Kraft, oder kann das jeder lernen?
Also im Prinzip kann es jeder lernen. Ja. So, dass, also das machen wir so weg von dem ganzen mystisch übersinnliche Spirituelle oder was immer man sagt, boah, das ist in so Kraft, wenn man anzapft und das ist sowieso nicht ganz. Aber es ist wirklich eine Technik, die man erlernt und dann ist wichtig halt, die Kunst von der Technik ist ja so, dass Menschen unterschiedlich sind und nicht jeder genau gleich hineingeht in die Hypnose und man dadurch einfach unterschiedliche Arten für man nennt das ja die Hypnose-Induktion verwendet, dass man weniger kann in die Hypnose. Und zum Beispiel, wenn man das sehr kopflastig ist und sehr kontrolliert, wird einfach nicht einfach so locker und loslassen und sagen, okay, jetzt lasse ich da mal, was immer passiert. Also dort wird schon sehr viel der Verstand, was der Gags hier und sagen, na, jetzt kann ich da nicht hin, du bist ja kontrolliert und da wird die Situation, jede Situation immer die Kontrolle halten. Und das ist ja etwas, wo du einfach andere Techniken verwendest. Aber so grundsätzlich einfach die Kunst mit verschiedenen Techniken dann Zustand zu minimieren.
Für wen ist Hypnose so überhaupt geeignet?
Also generell mal grundsätzlich kann man Hypnose bei allen anwenden. Mhm. Also es gibt keine Einschränkungen, außer man hat jetzt wirklich, man kann sich null auf irgendwas konzentrieren oder seinen Aufmerksamkeitsfokus nochmal drauf anlegen. Und für jene, die jetzt halt einen großen Widerstand haben, die also nicht sagen, boah, jetzt gehe ich hin und probiere das mal, aber eigentlich nützt es eh nichts, dann lassen wir sie einfach nicht in die Hypnose hin, weil es klingt zwar immer so, als wäre das fremdkontrolliert, als würde eine andere Hypnose mit einem machen, aber am Schluss ist jede Hypnose auch Selbsthypnose. Also jeder, das ist wie ein Silbertablett, das man serviert kriegt, wo man sagt, dann nehmen wir was und gehen damit über die Suggestion auch selber tief hinein.
Welche Ängste oder Probleme behandelst du damit am häufigsten?
Bei der Hypnose sind es, bei den Ängsten können sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es gibt ja spezifische Ängste, die Phobia. Mhm. Da gibt es Höhenangst, Spinnenangst, natürlich sind so die Klassiker. Also es kann Angst auf jedes mögliche Tier, auf jeden Gegenstand sein und dann geht man halt die spezifische Hypnose rein und geht genau auf das Thema, so auf die Art los und das geht aber immer relativ schnell. Also die Phobie gehen recht gut zum Behandler. Wenn es generalisierte Ängste sind, also wenn man allgemeine Angst vor allem möglich hat, dann geht viel natürlich auch in Richtung, wie können sie Menschen lernen, wieder zum Beruhiger, zum Entspanner, zum Ruhiger und Gelassener zum Wehren und zum Lockerer zum Wehren mit verschiedenen Themen.
Macht es jetzt Sinn, wenn ich eine Spinnenphobie habe, mir eine Spinne auf die Hand setzen zu lassen, also so Schocktherapie? Oder ist das eher weniger sinnvoll?
Das ist die Konfrontationstherapie schon für die Radikalste. Normal machst du ja systematisch die Sensibilisierung, also bei der Verhaltenstherapie, das heißt, du gehst so Stufe auf und sagst, zuerst ist mal eine Spinne an einem Foto ganz weit weg von dir. Aha. Oder du stellst eine Spinne mal nur vor. Aha. Und dann geht es halt immer, dann ist schon vor allem die Spinne im Raum, dann ist sie aber nicht eingesperrt, dann ist sie vor allem in Porno mit der Neue und man sieht vielleicht mal eine Spinne in einem Film oder was immer. Also das kann man dann so steigern, bis zum Schluss wirklich sehr auf der eigenen Hand ist.
Also das funktioniert schon, also dass man sich, oder das ist schon die normale Vorgehensweise, jetzt nicht so krass, wie es natürlich ausgedruckt haben, aber dass man sich diesen Ängsten Step by Step stellt. Also wenn ich Höhenangst habe, dass ich mich halt irgendwann einmal wirklich am Ende der Reise oben am Berg irgendwo anstelle, also jetzt natürlich nicht lebensgefährlich, aber keine Ahnung, beim Karrer auf die Aussichtsplattform stelle oder wenn ich Flugangst habe, dass ich halt schlussendlich Flüge gegangen, oder? Also so, das macht Sinn.
Genau, du kriegst die Angst noch weg. Also das Problem für die meisten ist dann die Angst vor der Angst. Also die Angst vor dem, dass sie vor der Spinne Angst haben. Und dadurch fangen sie an zum Vermeiden. Überall, wo Spinner gehen können, kann ich nochmal
ja. Ja gut, das klingt wie so ein logischer Tipp fürs ganze Lehrbuch, oder? Vor allem, wo du irgendwie Angst verspürst, solltest du dich ein bisschen challengen, oder?
Ja, und man soll sich dann stellen und dann reingehen und dann sagen, okay, und dann merkt man im Nachhinein, es ist gar nicht so schlimm.
Ja.
Und ich kann es ja. Und dann ist die Angst auf einmal weg, wie aus dem Nichts. Also sie verschwindet dann auch wieder.
Ja.
Und so ist, was man mit Angst halt sehr, sehr oft haben, sind das Thema Panikattacken, Panikstörungen. Das sind relativ viele Menschen und das ist schon ein Thema, wo man sich dann ganz so, das wird triggert ausgelöst durch ein bestimmtes Ereignis, ein bestimmter Moment und dann bleibt es bei den Menschen wie hängen und dann haben sie Angst zum Aussehen, vermeiden sehr, sehr viel und dadurch auch sehr eingeschränkte Lebensqualität.
Okay. Gibt es auch Dinge, bei denen Hypnose jetzt nicht funktioniert?
Es gibt immer einen Spruch, der Fantasie gibt es keine Grenzen. Im Prinzip kannst du natürlich verschiedene Sachen probieren. Bei der Hypnose ist es eher so, die Empfänglichkeit für das Suggestion ist jetzt abhängig von der Person an sich. Also wenn eine Person das, sagen wir, da gibt's, ich sage immer, das ist wie so eine Mauer, wie so ein Widerstand, wo da ist, wo sagt, ja, alles, was reinkommt, außer, und das wird zuerst mal kritisch analysiert, ob das überhaupt gut ist oder schlecht ist, was auch gut ist grundsätzlich. Ja. Und das ist eher das Thema. Sonst, was wir in der Hypnose machen, Hypnose ist eigentlich nur ein Tool oder Technik, zum Beispiel das vorher mit der Angst, das Thema. Wir verwenden zum Beispiel auch die systematische Desensibilisierung, aber in der Hypnose auch bei der Vorstellungskraft zum Beispiel. Also das heißt, wir gehen die Schritte auch durch, aber in der Vorstellung, dass man sich zuerst mal vorstellt, das ist weit weg, das ist ein Bild, das weit entfernt ist oder was immer, und dann nähert sich es immer mehr und dann wird es aber immer echter. Also man konfrontiert sich dann noch mit dem, wo man Angst hat. Und in der Hypnose bist du tiefenentspannt und Tiefenentspannung und Angst, das verdreht sich nicht.
Okay, ich möchte mir jetzt mal vorstellen, was passiert? Ich buche eine Hypnose bei dir. Das heißt, ich komme zu dir und was machen wir denn gemeinsam? Wie läuft jetzt so eine Sitzung bei dir ab?
Genau, also zuerst reden wir mal. Zuerst analysieren wir mal, was ist Thema? Ja. Also was hast du denn bei dem Thema schon gemacht? Wie ist so der Verlauf? Wie ist die Geschichte vom Ganzen? Schon in der Richtung natürlich auch, was ist die Ursache von dem Ganzen? Mhm. Und dann je nachdem, ob es klinisch relevant ist, gibt es halt eine Diagnose drauf oder keine. Und dann... dann ist so, dass wirklich, dass man es, und das können wir sehr, sehr gerne immer gemeinsam machen, je nachdem, dann auch vielleicht verschiedene Strategien überlegen. Was wird da gut tun? Was wäre so dem Werk, was du vorstellen kannst? Und dann kommen wir dann rein.
Und du hast dann eine Liege bei dir in der Praxis? Und, oder wie läuft das? Also wie schaut denn die Hypnose an sich aus? Was passiert da genau? Was siehst du genau? Mhm. Was machst du genau?
Also an sich ist so, das ist eine Art wie ein Stuhl und da kann man sich selber verstellen. Also man kann das im Sitzen machen, man kann so halb sitzen, man kann so halb drinnen liegen.
Okay.
Also verstellt jeder so, wie er sich am wohlsten fühlt. Mhm. Also das ist sehr, sehr individuell verschieden. Es gibt auch nicht die perfekte Position. Wenn man sagt, du, jetzt bin ich extrem wach, will mir ein bisschen entspannen. Mhm. Wenn man sagt, du, jetzt bin ich kurz vor mir schlafen, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn man gerade die Person anlegt hat. Okay. Sondern eher im Sitzen und dann setzt sich die Person mal hin, dann fokussiert sie sich meistens am Anfang auf den Punkt. Und dann gibt es verschiedene Techniken, die man dann anwenden kann. Zum Beispiel eine sehr bekannt ist, dass sich eine Person einfach dann entspannt, also verschiedene Körperregionen entspannt und dann so langsam so ein Windhypnose reingelullt wird. Also wenn man, wissen, bei einem Schlaflied immer, dass man dann dort eher so einen Zustand reinkommt, wo man tief entspannt wird, aber trotzdem halt immer der Kontakt bleibt.
Und du sprichst da?
Dort rede ich. Genau, also jetzt bei der Fixationssache jetzt weniger, aber dann da gibt es schon so gestorne, ja. Aber dort geht es mehr darum, zum Hypnose zuerst mal reinkommen.
Okay, was sagen die Menschen so nach ihrer ersten Sitzung? Was ist so die Reaktion, wenn du jemanden zum ersten Mal in so eine Hypnose versetzt?
Also wenn Hypnose wird ja jedes Mal, wenn man es öfters macht, wird es tendenziell immer tiefer. Mhm. Aber beim ersten Mal, wenn Personen rauskommen, sind sie oft sehr, sehr tief entspannt. Manche sind erleichtert. Also zum Beispiel jetzt gerade bei dem Thema Schmerz ist es so, dass sie wirklich eine tiefgradige Erleichterung verspüren, wenn sie den Schmerz einfach mal wegkommt. Und dann sagen, hey, das war jetzt mal was ganz anderes oben mit der Hoffnung, wenn du spürst, Hoffnung ist da. Aber oft sehr tiefenentspannt. Manche sind, wenn sie in einer Tiefhypnose drin waren, noch ein bisschen müde. Also die gehen dann ein bisschen und viele fühlen sich dann auch leicht und erfrischt, wie eigentlich von einem Schlaf, das erfrischt rauszukommen.
Wie schnell kann denn so eine Hypnose wirken? Also braucht es da Wochen, Monate oder reicht manchmal ein einziger Moment?
Ja, also sehr individuell verschieden. Es gibt Themen, die wo eine Hypnose weg waren, wie zum Beispiel das Nägelbiss oder sowas. Mhm. Also so Gewohnheiten, die man recht schnell loswerden kann. Und dann hängt es ein bisschen von dem ab, wie tief ist das Thema schon vergraben. Es ist zum Beispiel schon jahrzehntelang drin und ist eine Angst, die sehr tief liegend ist, dann wird die Hypnose auch nicht, also man darf sich kein Wunder warten, ohne nach zwei, drei Mal schon so super einwirken, dass man sagt, boah, es ist alles weg, was man zum Teil schon ein halbes Leben lang mit sich dreht hat. Das heißt, dort kann es wirklich sein, dass man über 10 Einheiten oder noch wieder drüber durchgeht. Ja. Und so ist es wirklich bei kleinerer Sache, bei kleinerer Themen ist so, sagen wir, 5 bis 10 Einheiten ist ein Standard. Ganz kleine Sachen sind, wo man sagt, du, auch zum Teil bei Rauchentwöhnungen, das ist kürzer.
Aber gibt es das oder passiert es denn wirklich, dass du durch die Hypnose auch Dinge, Erinnerungen, Gefühle oder sowas aufholst, die Menschen dann überfordern, dass sie weinen, dass sie einfach richtig emotional sind und aufgewühlt sind auch.
Ja, also das ist die sogenannte Regression, das ist eigentlich Königsklasse, die Hypnose, und das ist einer der Gründe, warum Menschen die Hypnose vielleicht bequalifiziert im Personalmaß hätten, weil Regression halt sehr, sehr viel aufwirbeln kann. Also du gehst zurück in ein traumatisches Kindheitserlebnis zum Beispiel. Und dort kann es natürlich auch passieren, dass sehr intensive Emotionen hochkommen, dass das Weinen stattfindet und so weiter. Ich bespreche das immer, ob man Regression macht und nicht, ob es überhaupt sinnvoll ist, ob man es machen muss. Und das ist ohne verschiedene Mittel oder Möglichkeiten, die man die Hypnose machen kann. Aber wenn eine Regression gemacht wird, gibt es sofort natürlich eine Mode-Aufklärung. Und das ist natürlich wichtig. Bleibt da immer sehr, sehr eng in Kontakt mit Personen. Fragst immer wieder, ob es für sie auch gut ist oder im Endeffekt, ob sie sich noch wohlfühlen. Und dann kann es aber eine Chance sein, dass die Emotionen auch wirklich sich loslösen können. Also so, die man lang verdrängt hat, verschüttet sind oder was immer, das da bei sich lösen kann und so eine Art Abreaktion stattfinden kann, wobei es da auch schon lange Diskussionen gibt. Manche sagen, das ist Wundermittel für alles und andere sagen, das ist halt los für die Mittel, die dazu mit ihnen kommt. Aber manche, wenn du wirklich bewusst sagen, du hast meine Kinder den alles verschüttet, ich will das wissen, warum es mir heute Pflicht, warum ich eher so ein kleiner depressiver Typ bin oder Ängste sind, weil die Kindheit viel schwierig war, aber da war ich viel weg und dann ging ich auch zurück.
Das heißt, du kannst wirklich jetzt Dinge, die ich bewusst jetzt im Wachzustand nicht mehr weiß, durch das hochholen. Es ist alles irgendwo gespeichert.
Genau, das hat die Hypnose, also du merkst, die Hypnose ist ein besserer Zugang zum Gedächtnis. Okay. Wenn die Hypnose eine bestimmte Tiefe erreicht hat und du natürlich wieder in Kontakt bist mit mir, mit der Person, die Hypnose macht, dann kann man wirklich Sachen zapfen, die man sonst nicht anzapfen kann.
Hast du aber auch Leute gehabt, bei denen einfach ums Verrecken die Hypnose nicht hingekaut hat?
Klar, gibt's auch. Gibt's auch. Wenn du in eine bestimmte Tiefe nicht reingehst, dann ist immer eigentlich der kritische Verstand da, der probiert krampfhaft sich zu erinnern, was war dort mit selber ja. Und das ist natürlich noch nicht der Zustand, der wünschenswert ist.
Aber die Menschen reden auch mit dir während der Hypnose, oder nicht?
Hauptsächlich oder vor allem mit der Regression. Dort findet wirklich ein Dialog statt. Dort stelle Fragen, dort erzählen sie, was sie sagen, gerade was sie gerade wahrnehmen, was sie spüren. Dort findet ein Gespräch statt.
Hast du schon mal erlebt, dass jemand, keine Ahnung, zu dir in die Praxis kommt und zuerst ein total sympathischer, netter Mensch ist und in der Hypnose ins totale Gegenteil umschwenkt und plötzlich aggressiv wird oder sowas? Gibt's, oder ist dir das schon mal passiert? Oder?
Nein.
Das ist also jetzt noch nicht passiert.
Es kann emotionaler werden, wenn es wirklich etwas triggert für die Emotionen aus der Vergangenheit. Aber jetzt ist ein Mensch komplette Persönlichkeitsveränderung hat und dann komplett sich anders verhaltet oder was immer macht, das also unter der normalen Hypnose. Es gibt schon den Mythos, bei denen, die die Regression und die Rückführungen machen, im Prinzip über die Hypnose. Aber das wird auch zum Teil sehr kritisch diskutiert. Das ist natürlich auch Glaubensfrage, wo es in eine andere Sprache zum Beispiel reden. Also ein anderer Mensch, seine Formel und so weiter, aber ja, wir machen keine Rückführungen in der Richtung. Also,
okay.
Für den jetzt natürlich noch nicht die Erfahrung in der Richtung.
Okay. Jetzt haben wir viel über Erwachsene geredet, aber du machst Hypnose auch bei Kindern, wenn das schon war. Was sind denn da so die häufigsten Probleme, wegen was sie zu dir kommt?
Also Kinder sind viele Themen mit Ängsten. Mobbing ist natürlich auch kein Thema, das heißt auch so das Depressive verstimmt, was dann mit der Ängste oder nur die Depression, was auch kleine geht. Was auch ein Thema ist, zum Beispiel jetzt so, wenn Kinder speziell bestimmte Voraussetzungen haben, zum Beispiel, also Kinder, die im Sozialen nicht so stark sind, zum Beispiel, dass dort eine spezielle Behandlung ist, da kommen oft Eltern damit und sagen, du, das Kind zum Beispiel, auch wenn es Diagnose schon gibt in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel Autismus oder das Asperger-Syndrom oder was immer, dass man dort einfach probiert, mit Hypnose mitzuunterstützen. Und so ist, was bei Kindern auch sehr, sehr oft das Thema ist, ist natürlich auch das Prokrastination, also das Aufschiebeverhalten, nicht lernen will und nicht lieber mit dem Handy, mit dem Smartphone spielen und Computerspielen.
Ah, ich denke, das ist normal, aber in dem Fall nicht.
Genau, das ist oft, das ist jetzt das Harmlosere, aber genau, spezielle Themen, wo man sagt, mein Kind isst nichts mehr oder also wenn so ein Thema dann auch schon, aber viel natürlich auch schon Richtung auch Ängste, zum Beispiel Prüfungsangst kann oft ein Thema sein.
Wenn jemand oft Bauchweh hat oder so, ist das so ein Thema, was man behandeln könnte? Es gibt auch Kinder, die oft mit Bauchweh, keine Ahnung, aufstand oder zur Prüfung gehen. Ist das auch sowas, wo man behandeln könnte?
Genau, da muss man schauen, was ist dann wirklich der Auslöser für das Bauchweh. Weil Kinder das halt oft noch nicht so ausdrucken können und sagen, du hast so ein komisches Gefühl im Bauch, im Mager. Da will ich es aber eigentlich was ganz anderes. Das halt wirklich zum Muster finden, was ist das, was macht, was bereitet dann das Bauchweh. Ist wirklich irgendeine Angst, kann natürlich oft mit der Angst in Verbindung Angst haben vor zum Beispiel anderen Kindern, vor Mathe, vor einem bestimmten Fach oder was immer. Und dann, dass man es halt rausfindet.
Klassiker Mathe.
Also dass man nicht nur denkt, ja, das ist klar, soll es immer körperlich untersuchen, wenn man zum Arzt geht. Aber dann, wenn man merkt, das ist weiter Emotionen aus dem Dom da auf irgendetwas zu rausfinden, was ist die Ursache dafür?
Ach schon, mit Leuten zum Tod, die einfach sagen, boah, ich glaube nicht an Hypnose, ist alles Humbug. Also, wie reagierst du darauf, wenn da so jemand entgegen oder gegenübersteht?
Das ist im Endeffekt, wenn jemand nicht dran glaubt, dann wird es ja nicht funktionieren. Als ich zum Beispiel auch mal eine Afrog hätte, ich will mit dem Rauch aufhören, aber ich glaube nicht, dass es wirkt.
Ja, okay.
Und dann denkt man, du, dann gleich zurück kommuniziert und gesagt, dann lass es. Dann bringt es. Also man ist schon wirklich so das Gefühl hier.
Das Unterbewusstsein spielt da schon eine große Rolle, oder? Bei allem eigentlich im Lehrer in dem Fall, oder?
Genau, also wir wissen es auf der Placebo-Wirkung schon für Medikamente, wenn da ist ein Placebo-Effekt einfach dir noch. Wenn du daran glaubst, dann wirkt es bei 30% schon so, wenn es ein Placebo ist. Und das, also das, der Glaube an sich hat schon einen extremen Effekt. Aber nicht nur, dass man sagt, man spielt sich da was vor oder was immer, sondern auch wenn ein Medikament, wenn jemand sagt, ich glaube jetzt daran, dass das Medikament mir hilft gegen die Schmerzen. Oder das heißt, das an sich wird der Lunik schon zusätzlich wirken. Also zusätzlich verstärken auf das, wie ein Medikament eh schon wirkt. Oder ich habe da voller Widerstand. Also der Arzt kennt das, kennt die Thematik, wenn jemand sagt, ah, ich will das überhaupt nicht schlucken, die vielen schlimmen Nebenwirkungen, es geht mir jetzt ganz schlecht dadurch. Und damit ist natürlich ein Effekt hier. Also das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, auch bei allem, was man macht, auch wenn man in eine Therapie geht. Man sagt, oh, das, ich will und ich wünsche mir, dass mir es hilft. Und das Alonik wirkt schon sehr, sehr gut.
Okay. Wir haben vorhin ja über das Thema Hypnose in Verbindung mit dem Showbusiness geredet. Ist es jetzt wirklich so, dass man mit der Hypnose Menschen dazu bringen kann, etwas zum tun, was sie sonst nie tut hätten?
In der Hypnose, also gegen der absolute Wille, gegen die Moral, gegen die Überzeugung von einem Mensch, kannst du der Hypnose nicht gegenwirken. Also das heißt, wenn der Mensch gegen seine Überzeugung irgendwas sagt, aber die Showhypnose, Bühnenhypnose, wo er niemals tun wird oder wird, will er das so nicht. Also das heißt, da gibt schon, es gibt, der kritische Verstand ist zwar reduziert, das heißt, das, wenn er mal analysiert und sagt, das ist richtig, das ist gut, das ist schlecht, aber er ist immer noch da. Und
aber so. Ist das denn echt, wenn die auf der Bühne wirklich, keine Ahnung, umgackern wie Hühner? Also das ist jetzt nicht wirklich Show? Also es passiert wirklich?
Also es gibt selten, manchmal werde ich sagen, du hast halt mitgespielt, aber es ist wirklich so, dass die Show-Hypnotiseure, Bühnen-Hypnotiseure, die haben rechts davor mit den Menschen. Also entweder verwenden sie welche, die mit denen sie schon auf der Bühne geschafft haben, das ist natürlich das Einfachste, und haben dort schon mal in der normalen Hypnose-Szene braucht und jetzt durch so Kurzbefehle, zum Beispiel, ich schnipp nur noch mit dem Finger und schau dir an und du bist weg. Das kannst du sehen, und das sagt nur noch ein Wort, wie zum Beispiel Schlaf und Schnipp und dann sitzt du weg. Das kann dann wirken, oder man macht wirklich normalerweise so eine Art wie Vortests, dass man sich schon sehr Menschen, sehr empfängliche Menschen sucht. Das sind meistens Jugendliche. Also Kinder und Jugendliche sind extrem empfänglich, aber dann oft auf der Bühne dann halt zwischen 15 und 25, sagen wir mal so. Macht man dann bestimmte Vortests. Zum Beispiel, da gibt es die magnetische Hand oder was immer, oder andere Vortests, wo man kann schauen, wie empfänglich sind sie für Zugestörne. Und die da durchflügen, die fliegen dann schon wieder von der Bühne weg.
Was ist die magnetische Hand?
Zum Beispiel, dass man die Hand vor sich ausstreckt, ungefähr 20 cm vor sich, und dann kriegt man die Fremdzugestörner, ja, da stellst du jetzt vor, das sind wir zwei Magneten, die in der Hand in der Fläche, und jetzt stellst du vor, die kommen jetzt immer wieder zusammen, und so weiter. Und bei denen, die so gestiebelt sind, geht die Hand immer wieder zusammen. Aha. Und die sagen, na, da ist schon gar nichts, da bewegt sich auch nichts, die fliegen von der Bühne.
Aha, okay.
Das ist schon ein Test im Prinzip, und wie schnell so zusammen geht. Also, das kann man
vergessen. Könntest du das jetzt so schnipsen und jemand wäre weg?
Also normalerweise nicht. Nein.
Hast du nie probiert?
Es gibt die Ursprungsversuche der Hypnose vor ein paar hundert Jahren, sind wirklich in der Richtung gegangen. Ja. Ich glaube, von einem portugiesischen Priester und Prediger, der hat dann wirklich einfach nur immer der Befehl Schlaf gehen. Und dann sind zu 1 Uhr bis 2 Uhr für 10 sind wirklich in Schlaf gefallen. Also die waren extrem so gestiebelt. Das heißt, das wird bei ungefähr acht bis neun Leuten nicht funktionieren, die Technik.
Okay.
Und dadurch verwenden wir uns jetzt auch nicht. Also das ist das Risiko, dass das in die Hose geht, ist zu hoch.
So was, wenn Kinder am Abend nicht schlafen wollen.
Ja, genau.
Jetzt aber. Ja, manchmal wäre es ganz nützlich.
Ja.
Kann Hypnose auch gefährlich werden?
Ja, also das war nicht schon Fan vor mit der Regression. Also man sollte nicht Hypnose machen bei Personen, die nicht drauf, also die das Problem, die Thematik, zum Beispiel jetzt die Ängste, so auch nicht behandeln dürft. Also nicht qualifiziert ist dafür, weil sich die einfach, dort nicht so auskennen und natürlich jetzt bei den psychisch sensiblen Sachen wie Retraumatisierung oder was immer. Also Sachen, die man triggern könnt, wieder neu auslösen könnt, weil man gerade genau auf den Punkt losgeht. Da weiß man natürlich nicht, wenn jemand sich verunsichert fühlt, der hat es eigentlich nicht, die Basiskenntnisse zu der Thematik, dass die Person vielleicht dann genau Fehler macht. Und wenn man zum Beispiel ausreißt aus der Hypnose, dann selber eine Angst hat, das spüren die anderen natürlich. Und dann kann es wieder zu einer Retraumatisierung führen. Also dort vorsichtig bei der Regression. So ist bei der anderen Sache, das gar kein mehr Hund oder was immer, das ist relativ, da kann man nicht viel falsch machen oder was immer, gerade jetzt auf einer Bühne. Das heißt, das ist relativ harmlos. Aber wenn es wirklich um tiefe Sachen geht, um tiefe Ängste oder was immer, oder Themen, die ja zum Beispiel aus der Kindheit hochkommen, dann fast plötzlich, dass man da gewappnet ist und dadurch sollte man da auf Nummer sehr gut, gerade bei dem Thema, jetzt gerade bei der Hypnose.
Hast du schon mal selber eine Hypnose abgebrochen, weil du gemerkt hast, okay, die Person ist jetzt einfach doch noch nicht bereit für das, was gleich kommt? Hat sowas in der Art schon mal gegeben?
Also an sich nicht. Das heißt, das Thema ist zuerst mehr aufs Innenkommen. Also dass man dort eher schauen muss, dass der Mensch, eine Person überhaupt den tief genug reinkommen. Und das Abbrechen an sich, dort bin ich immer in Kontakt. Also es ist immer ein Kontakt, wo durch das, wenn jemand durch Emotionen durchgeht, bin ich immer so einem Punkt, wenn ich merke, es wird zu intensiv, dann hole ich es wieder zum Wohlfühlort. Mhm. Also dann gibt es einen Safe Place, also so einen entspannten Ort, wo sie sofort reingehen können, dass sie immer wissen, auf der einen Seite ist es gut, die Emotionen intensiv zu erleben, aber wenn es dann überschüsst, dann muss man halt auch genau das Feeling her, zum sagen, okay, jetzt holst du wieder raus, bevor sie da wirklich leiden und schlimm was erleben.
Wie ist denn das in der Hypnose? Kann man sich dort eigentlich selber belügen oder fallen da die Masken?
Also es gibt schon Phänomene, das wird auch kritisch bei der Hypnose angemerkt, das False Memory, dass man probiert, irgendwie falsche Erinnerungen vielleicht zum Einfließen und so weiter. Das ist eine Methode und darum halt auch wieder, dass Hypnose halt seriös durchgeführt wird. Also dass man nicht so gestorben kriegt oder Bilder oder was ist mit bestimmten rhetorischen Tricks oder Fragen bei Menschen die Erinnerung anders eingepflanzt wird. Also das sind eher so die sensible Sachen.
Wenn du jetzt wählen müsstest, du machst ja beides, du machst ja klassische Gesprächstherapie oder Hypnose. Was bringt mehr und bessere Ergebnisse?
Also das ist eine gute Frage, weil also man muss so vorstellen, die Hypnose fließt nur andere Sachen hin, zum Beispiel Achtsamkeitstechnik oder verhaltenstherapeutische Technik. Also man muss es als Übertechnik sagen, wo bestimmte andere psychologische Techniken reingehen. Das heißt, es ist nicht komplett unabhängige Technik, in dem Sinne, sondern nutzt psychologische Techniken. Gesprächstherapie an sich gut in der Richtung, dass, wo ich merke, es ist oft eine Mischung aus beidem. Also manchmal so, dass Klientinnen oder Klienten gerade an dem Tag reinkommen und sagen, du, jetzt sind wir gerade eher mehr das Bedürfnis zum Reden. Und dann gehen wir auf Gesprächstherapie und manchmal ist es besser, wenn es Hypnose ist. Manchmal ist so eine kurze Mischung aus beidem, ein kurzer Gespräch und dann geht es in die Hypnose. Das heißt, pauschal kann man es gerne zu sagen, rein für den, wenn es wirklich um massive Veränderungen geht, ist Hypnose da ein gutes Mittel. Aber auch Gesprächstherapie hat absolut ihre Berechtigung und nützt da sehr, sehr viele Menschen. Und manchmal wieder besser wird Hypnose. Also da muss man wieder abschätzen, zum sagen, in der Situation, unter den Umständen, bei der Person ist Bedürfnis viel mehr da mit dem Gespräch oder wir kommen mit der Gesprächstherapie auch schneller weiter. Also dann einfach abwägen, welche Methode da besser Pflicht wirkt.
Abschließend noch eine Frage. Was ist für einen Menschen schlimmer, wenn jemand gar nichts fühlt oder wenn er zu viel fühlt und alles aus dem Muster bricht? Was siehst du schwieriger?
Okay. Also gar nichts fühlen, es gibt verschiedene Gründe, warum man gar nichts fühlt. Ja. Das kann wirklich total abgestumpft sein oder die tiefste Depression. Ja. Und man sagt, ich spüre gar nichts mehr, dann ist wirklich auch ein schlimmer Zustand. Oder man ist in einem höheren spirituellen Entwicklungsprozess drin und sagt, du, jetzt in der 20er Yoga gemacht, jetzt bin ich innerlich schon sehr neutral. Also es gibt auch die Stoa für die Griechen, die haben das auch verfolgt, also im Prinzip ein relativ neutraler Zustand. Und auf der anderen Seite, das zu emotional, sagen wir, unter beidem leidest. Es gibt vielleicht auch ein Störungsbild, das es am ehesten beschreiben könnte, das ist das manisch-depressiv, also manisch, wo man ganz hoch oben ist, Man schläft nur noch 4 Stunden pro Tag, ist super kreativ, hat Energie ohne Ende und dann fällt man vom in das tiefe Loch hin. Ist natürlich extrem, wenn man zum Erlernen, aber dort, die lernen so die Welt, also beide Welten jetzt in einer Extremform, außer dass einer genau in die neutrale Mitte fällt.
Aber zu dir in die Praxis kommen wahrscheinlich eher die Menschen, die viel Emotionen zulassen, oder? Die eher kühleren Personen machen das eher wahrscheinlich mit sich selber aus.
Ja, genau, aber manchmal ist es überraschend, manchmal kommen auch genau dir.
Ja.
Deswegen, du, in schon Thema, aber in irgendwie keinen Zugang. Und sind auch nicht so gesprächsfreudig, also dass sie so sie Husten sprudeln und dann sagen, hey, und das auch noch. Sondern wirklich, sind knapp mit den Worten, das ist jetzt nicht übermäßig oft der Fall, aber es gibt so. Also,
aber es konnte die leichter durchs Leben, wenn sie sich über nicht alles so viel Kopf machen wie die sensiblen Menschen? Also ich habe echt das Gefühl, ich kann wegen jedem... Wirklich, wegen allem kann ich heulen. Ich muss mir nur etwas vorstellen. Und bei mir schießen die Tränen in die Augen. Das ist zum Teil für mich wirklich belastend. Aber andererseits denke ich mir, boah, ich könnte gar nicht anders, wenn ich dieses Ventil nicht hätte. Was, das würde mich, glaube also, ich sage immer, auf der einen Seite lieber mal weniger fühlen, aber andererseits finde ich es gut, weil ich wirklich sagen kann, okay, ich weine jetzt, also so, und dann geht es mir wieder besser. Also, ja, ist so Fluch und Segen zugleich.
Ja, genau. Es gibt schon verschiedene Sachen. Also, ich bin ja emotionslos, weil ich kalt bin, bin stur im Prinzip. Dann ist es wieder ganz anders, als wenn ich sage, du hast die Emotionen eigentlich relativ gut unter Kontrolle, oder? Als so auf der Art, ich kann die Emotionen erlernen, aber ich kann sie auch wieder runterfahren. Und klar, lebendig ist natürlich immer, wenn du die Emotionen drin bist. Wenn du die Emotionen erlernst und so weiter und sagst, du gehst mit ihnen, du kannst ja auch weinen und so weiter, ist natürlich extrem lebendig, solange es halt irgendwo in eine Richtung schwappt, wo es halt, wo man sagt, boah, ich kann es jetzt gerne mal kontrollieren und es schwappt halt oft über. Und das ist halt so die Kunst, das schmale Grat, wo man tanzt.
Man wird halt aber auch zu schnell, zu sensibel abgestempelt halt heutzutage, oder? Da war schon gar nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch. Also das ist so, meine Tochter ist auch ganz sensibel und mir tut es dann halt leid für sie, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, aber andererseits denke ich mir, ich sehe es ja da gleich auch. Ich merke, wenn es ja da nicht gut geht, sie kann weinen und ich glaube, dass das schon... Ja, wichtig ist, dass man das so fühlen
kann. Das ist menschlich,
kann.
Also man kann das ruhig. Es gibt schon das Hochsensible auch noch, wo man dann vor allem empfindlich ist und so weiter. Aber da einfach, sagen wir mal, guten Mittelweg zu finden, das ist halt die Kunst. Aber wenn man sagt, hey, mich belastet das, ab dem Punkt, ab dem kann man sich anschauen, zum sagen, du, es ist wirklich, ich weiß nicht, ich habe immer meinen Job dadurch verbockt und da sind dort und hinter überall meine Emotionen, dann ist klar, dann geht es um die Emotionsregulation.
Okay, das gibt es auch noch, Emotionsregulation. Ich habe gemeint, man ist halt einfach so, vom Charakter, vom Wesen her, aber in dem Fall kann man dort schon auch noch ein bisschen feinjustieren.
Also es gibt zum Beispiel Studien, jetzt eigentlich zur anderen Richtung, die ja jahrelang meditiert haben oder Yoga gemacht und die haben dann, die können ihre Emotionen tatsächlich besser regulieren.
Okay, meditieren.
Aber ich nur noch meditieren, gibt auch andere Sachen.
Okay. Jetzt Marco, du bist ja heute 80er, 90er groß geworden und vielleicht so, wenn man noch ein bisschen auf die 80er, 90er eingehen, was gerade auch die Psychologie angeht, korrigiere mich, aber ich habe so das Gefühl, Burnout ist plötzlich irgendwann als Wort auftaucht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in den 80ern, 90ern jemanden gehört, der Burnout hat. Ist das eine Modeerscheinung oder woher kommt das Wort so plötzlich?
Ja, genau. Ich glaube, es ist schon irgendwas der 1970er dann schon langsam so mit entstanden, glaube ich, aus den USA, aber hat sich dann so langsam eingebürgert, zu schleichen über die viele Jahre und so weiter. Und klar, die wurden sich da diskretisiert und sagt, ja, das ist ein neues Mode Wort, damit man es halt damit man die Depression gesellschaftsfähig machen kann. Das ist die eine Perspektive, das ist halt, ja, es ist leichter zum sagen, du hast einen Burnout, wie eine Depression und kann dadurch jetzt nochmal schaffen gehen oder was immer. Wobei Burnout ja nicht nur auf den Job bezogen ist. Also, und dadurch sind wir schon, was sich die zwei Begriffe einfach immer total vermengen und verschwimmen untereinander. Ja. Zum sagen, das kann natürlich auch privat passieren, die Selbstständigkeit oder sonst wo oder die unselbstständige Beschäftigung. Kann immer Thema spielen, aber es ist dann, ich glaube, dadurch tragfähig und gesellschaftsfähig geworden, damit man das überhaupt in einer Art und Weise kommunizieren kann. Und da sind wir auch wieder bei dem ganzen Stigmat, bei dem Tabuthema, psychische Erkrankung und so weiter. Wir merken aber generell in der Praxis sowieso immer mehr der Trend, dass sich Menschen generell öffnen dafür. Also sich mehr Es wird mehr und mehr akzeptiert, dass man auf der psychischen, auf der seelischen Ebene auch mal irgendeine Thematik hier kann und nicht nur körperlich, wo man es halt grob sieht, ja. Da tut man was weh.
Ja, ja.
Und das ist so the change. Also das hat sich zu heute schon sehr, sehr gewandelt, jetzt für die 80er Jahre.
Vor allem, damals hätte ich wahrscheinlich nie gehört, dass ein Teenager sagt, ich gehe jetzt zur Therapie, oder? Das war damals auch Tabuthema.
Na, wär für auch viel mehr gehabt bei den Kindern, wäre man halt zum Arzt gegangen und vielleicht noch irgendwo ganz versteckt, wenn es weiter was braucht, vielleicht auch psychiatrisch, vielleicht auch in der Klinik hin, aber viel mehr hat man da auch nicht. Also wenn, dann halt alles sehr, sehr diskret.
Mhm. Also. Ja, früher hat es auch immer geheißen, so von der Elternsicht, ja, jetzt riechst die zusammen, oder? Und heul nicht, oder wie auch immer. Und heutzutage wird doch mehr mit den Kindern über Gefühle gesprochen. Also da hat sich schon was gewandelt. Findest du das richtig so?
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Weg. Also weil das drüber fahren und dann sagt, das existiert nicht, kann man natürlich auch machen, aber wenn wieder das Problem da ist, dann kann man halt, kann man es verdrängen, kann man es wegschieben, kann man sagen, das ist nicht da. Du hast kein Problem, du hast keine Ängste und jetzt riechst du halt zusammen oder ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Ja, genau. So oder wenn du heiratest, ist alles wieder gut.
Ja, genau. Dann ist Lehrer gut. Ja, ja. Das fand ich da in eine andere Richtung. Naja, also das ist ein altes Sprich und da ist man eigentlich eher drüber gefahren. Und du merkst mal, dass es halt gesellschaftlich damals ein absolutes Tabu war.
Also. Absolut. Früher war Therapie so etwas, was man vielleicht heimlich gemacht hat. Da hat sich keiner drüber reden trauen. Und heute ist es schon fast irgendwo so ein Lifestyle, oder? Zum sagen, ich behandle mich jetzt oder lasse mich therapeutisch behandeln und ja.
Ja, es hat sich viel gewandelt. Das ist schon ein bisschen vom angloamerikanischen Raum umgeschwappt. Das war schon früher der Hype, so, es ist cool. Ja. Man geht dann noch zu einer Psychologin, einem Psychologen oder was immer und dann dort, wo ich noch studiert habe, angefangen zum Studieren für 25 Jahre, war es eher noch so, okay. Aha, musst du Psychologe.
Gleich hast du kleinen Stempel gekriegt. Ja. Marco, ich hätte noch so viele Fragen. Wir würden da jetzt, glaube ich, einfach den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt auf noch ganz, ganz viele andere Sachen eingehen. Deshalb, jetzt haben wir viel über schwere Themen geredet. Jetzt schwenken wir um auf ein witziges Spiel, was ich mir für dich überlegt habe. Und zwar das Spiel heißt Therapie oder total normal. Ich lese dir jetzt verschiedene Verhaltensweisen aus dem Alltag vor und du antwortest uns ganz spontan, ob das jetzt ein Fall für eine Therapie wäre, also ob da wirklich ein Thema dahinter steckt oder ob es einfach total normal und menschlich ist.
Mhm. Okay?
Gut. Situation Nummer 1. Ich schreibe Nachrichten, lese sie 100 Mal und lösche sie dann doch, ohne sie abzuschicken. Also, ist das ein Fall für Therapie oder ein total normal?
Oh, das ist ja gemein, die erste Frage, diese Grenzfall.
Das ist so Overthinking, gell?
Ja, genau, ja. Da sagen wir, na, fast normal.
Okay, also würdest du jetzt nicht sagen, dass man sich da sorgt?
Außerwärts ganze Jahr ist immer das Thema.
Ja, vielleicht will man halt niemanden verletzen oder mal überlegt, ob es dann echt der Wert ist. Ja, haben wir global schon mal
dann
gemacht.
Dann sind wir total normal.
Okay. Situation Nummer 2. Ich führe Diskussionen mit Menschen, die nie stattfinden und gewinne sie grandios.
Also die Diskussion findet nie statt oder die Menschen aber nicht.
Beides. Also
okay, ja, dann vielleicht Therapie.
So im Kopf überlege ich mir, das und das und das sage ich und dann sage ich, ja, ich habe keine.
Mhm. Oh, okay.
Es geht nur um deine persönliche Meinung, da gibt es kein Falsch und kein Richtig.
Kommentherapie.
Kommentherapie. Okay. Warum? Weil man so Stimmen hören.
Ja, vielleicht. Aber okay. Gut. So Fantasie schon sehr stark ausgeprägt ist.
Okay, Situation Nummer 3. Ich hasse es, wenn jemand mir einen Daumen hoch Smiley schickt.
Ja, total normal. Da passt.
Ja, es gibt einfach Dinge, die triggern einen, gell?
Genau.
Situation Nummer 4. Ich kontrolliere 3-mal, ob der Herd auch wirklich aus ist, auch wenn ich gar nicht gekocht habe.
Therapie.
Kann in Richtung Zwang gehen, gell, ein bisschen.
Ja, so fällig in der Wahl, also Zwangsstörung ist ja. Dort geht es
nicht. Ich habe so Fälle, dass ich manchmal wirklich nicht mehr weiß, was ich. Also, ich weiß nicht, ist das dann einfach im Stress, weil ich 100 andere Sachen im Kopf habe? Oder manchmal sucht man das Handy, obwohl man es am Ohr hat und telefoniert. Mhm. Aber das ist noch normal,
das
oder?
Das ist normal.
Okay. Gut. Situation Nummer 5. Ich räume die Spülmaschine neu ein, weil mein Partner es falsch gemacht hat.
Dann sagen wir dann total normal.
Ja.
Ja, jetzt können wir da gerade.
Gott, aber schon langsam so in Richtung Kontrolle behalten, oder?
Ja, das schon. Also wenn es zwanghaft wäre und es jedes Mal wäre, dann Therapie.
Okay. Situation Nummer 6. Ich lese alte Chats aus 2017 und überlege, ob das Smiley damals falsch war.
Also wenn du Overthinker bist, dann normal.
Okay. Aber ja, wer macht das? Wobei, ich habe mich auch schon erwischt, dass ich alte Chats gelesen habe. Aber dann sich Gedanken machen, ob das damals war. Ja, wer weiß. Ja gut, glaube auf die Situation erklärt drauf auch, wie wichtig einem der Mensch war. Gell?
Dann vielleicht eher.
Ja, gut. Dann haben wir noch die letzte Situation. Ich kann erst entspannen, wenn wirklich alles erledigt ist. Also eigentlich nie.
Ja. Also ist auch grenzwertig. Es ist wahrscheinlich normal für viele, aber natürlich ab dann würde man auch Gedanken machen.
Dann ist wahrscheinlich der Perfektionismus ein bisschen zu stark, wenn man einfach sieht, ja, wir kennen das auch. Ich habe dann noch, denkt man dann so, ach komm, jetzt liegst du ja nicht, aber dann liegst du ja nicht und denkst da, aber eigentlich habe ich das und das noch zu machen. Ja, es darf halt nicht, gell, wie sagt man da, die Dosis macht das Gift.
Ja, genau. Also solange man sich damit noch wohlfühlt und sagt, das tut mir gut und das gibt mir den richtigen Kick. Und dann passt dann, wenn man merkt, ah, saugt langsam so eine Energie, dann ein Witz. Entgegensteuern.
Okay, dann habe ich noch etwas Lustiges. Und zwar, das nächste Spiel heißt Psychologe, erklär mir das. Also, du hast ja studiert, gelesen, geforscht und du kriegst jetzt von mir wieder einen Satz, das sind so Alltagssituationen und erklärst uns, was da psychologisch in uns abgeht. Okay, wir probieren es einmal mit dem ersten Beispiel. Wie sagt man so, als hätte man den Bus nicht gesehen, wenn wir zu spät dran sind?
Ja, okay, ich glaube, dass wir uns so selber nichts vormachen werden. Also wir machen uns selber mit Witzes vor, aber naja, also wir sind perfekt, unfehlbar, das funktioniert so, wie es immer funktioniert hat und so weiter, also irgendwie so in der Richtung. Aber man macht keine Fehler.
Ach so, okay, man will sich das Spiegel nicht vorhalten.
Ja,
okay.
Genau.
Wieso sind die schlimmsten Gedanken immer nachts im Bett?
Boah, weil man da halt eine Gelegenheit hat, dann zum wirklich nachdenken. Also wir liegen da, man sieht und dadurch passiert halt genau das, dass man dort am meisten nachdenkt. Weil wir im Alltag natürlich bunter sind, viel schaffen, viel tun. Dann erst dann, wenn man viel Zeit hat, dann fängt es ja nach zum Rattern. Und das hat leider die Nacht vom Einschlafen oft der Fall.
Stimmt. Kann man das irgendwie unterbrechen? Ich habe mal gehört, wenn man sich ein rotes Stoppschild gedanklich vorstellt, dann hört dieses Gedankenkarussell auf. Hast du von dem schon mal was gehört?
Naja, man kann es probieren. Also es gibt viele, es ist ein Visualisierungsthema.
Ja.
Man kann das probieren oder genauso bewusst man das Gegenteil tut, weil meistens dann will man nicht einschlafen oder man zwingt sich dann zum Einschlafen, weil man unbedingt einschlafen will, kann man nicht.
Naja, stimmt.
Und dann auch wieder. Als Gegenteil zum Sagen, ich will unbedingt wach bleiben. Ich will wach bleiben, unbedingt, um jeden Preis. Und dann meistens, dann wird man, wenn man sagt, ja, jetzt dreht sich es einfach um im Kopf. Aber das Gedankenchaos, alle klar, versuchen dann was Schönes zum Denken oder was immer, dass man dann langsam zur Ruhe kommt.
Okay. Wieso vergleichen wir uns immer mit Leuten, die wir eigentlich nicht einmal mögen?
Das ist auch eine gute Frage, ja. Vielleicht, aber es ist generell der Vergleich mit anderen Menschen. Vielleicht, weil wir denken, es fehlt uns irgendwas, oder wir, oder sind etwas, was wir nicht haben. Mhm. Oder dadurch mögen wir es vielleicht auch nicht, dass vielleicht irgendwo so versteckt, ob jetzt Neid drin ist.
Ja, kann sein, gell.
Oder, aber dass man sagt, ja, der Person hat vielleicht etwas, was sie noch nicht haben, und das würde gerne noch hier.
Mhm. Und das letzte Beispiel, ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele. Wieso glaubt man eher einem negativen Kommentar als 20 netten Kommentaren?
Das hat auch ein kleinen Trigger für uns. Ja. Das negative Feedback, man ist einfach wacher, offener dafür und das ist halt genau das, was man nicht immer die sollten. Und da sind wir eigentlich auch wieder beim psychologischen Thema mit einer ganzen negativen Suggestion, negativen Gedanken, die von irgendwo kommen. Drum mal schauen, dass man sich da versucht, ein bisschen bewusst zum Abschotten zu sagen, das will ich jetzt nicht zu mir an oder nicht zu Ihnen da.
Okay, perfekt. Marco, auf geht's ins Finale. Jetzt hast du tapfer durchgehalten, muss ich echt sagen, du. Und natürlich lasse ich dich nicht go, bevor du dich nicht auch unserem legendären 80er, 90er Word-Rap stellst. Das heißt, du kriegst jetzt 5 Begriffe aus der 80er, 90er von mir serviert. Und ich bin sehr gespannt, was dir als allererstes dazu einfällt. Okay, let's go. Alf.
Fernsehen.
Hast du das öfter angeschaut oder eher nicht?
Ja, genau. Den angeschaut.
Dieser komische Alien da.
Ja, genau. Alf, ja, vom Austausch, das ist ja genau.
Ja, der immer Katzen gefressen hat. Okay, ICQ. Sagt er das nichts? Nein. ICQ, der Messenger. Komm, ich muss da jetzt schnell was vorspielen dazu. Das kennst du doch, warte mal. Wenn der Ton hörst, dann weißt du, was ich meine. Sagt er das nix?
Vielleicht, doch. Warte vielleicht. Mal, war das hängt wohl mit dem Fernsehen und dem Radio, das ist noch nicht, gell?
Du hast kein Computerkind daheim, gell? Nein. Das war, als das Internet angefangen hat, haben wir diesen ICQ-Messenger-Kit, das war so eine Blume, ich weiß gar nicht, ich glaube, grüne Blätter hat sie gehabt, und da hast du miteinander chatten können. Das war...
Also die Anfangsphase dort vom Chat, ja.
Ja, okay. Da ist ja dann irgendwann der MSN-Messenger gekommen und so.
Genau, das sind ja
ich bin schockiert, dass du das ja.
Wann war das denn nützlich, oder?
Ja, also ich habe dort noch kein Internet daheim gehabt, glaube ich. Irgendwann einmal Mitte der 90er, glaube ich, oder ja, Ende 90er ist der dann gekommen.
So ganz dunkles Geräusch kommt man wieder.
Ja, das ist so typisch.
Ja, nicht schlecht.
No. Kelly Family.
Ja, Family, Familie, Harmonie. Nette Musik.
Nette Musik. Aber Fan bist du nicht von der Band.
Ballierer waren ganz gut und so weiter, aber das war eher bei den Mortler. Also eher so, die waren noch mehr auf Kelly Family. Bei der Boba war es jetzt nicht ganz so cool.
No.
Und dadurch war es eher bei den Mortler. Aber manche Lieder waren ja ganz da. Wer hat da? Angel.
An Angel Sometimes. So ist schon ein Angel.
Ja, waren ja ganz nette Lieder.
Kaugummi-Zigaretten.
Boah, ja, hin auch gehabt. Dann sind auch noch, hin ist so wie pseudomäßig draht sogar. Damals sind noch viel mehr Leute geraucht, heutzutage sind immer so ganz hype, aber das war als Kind, dann hat man halt auch schon so Kaugummi-Zigarette mit einem ganz speziellen Geschmack, glaube ich, waren die so rot oder was genau mal wieder.
Du hast sogar quasi, wenn du eine Blase hast, dann ist wie so Rauch rausgekommen. Also die haben da so Pulver reingemacht, so Zuckerpulver. Und dann hat es echt ausgeschaut, als würdest du wirklich rauchen. Also,
ja, genau. Da haben sie eine Werbung gemacht, eher für Zigaretten.
Ja, das ist gar nicht mehr vorstellbar. Unglaublich. Und der letzte Begriff, Eisdisco.
Eisdisco, ja, war einer von der ersten Scooter bei mir, witzigerweise. Ich glaube, da hat Hyper dabei, genau.
Genau das Lied erinnert mich auch an die Eisdisco. Das war, ich weiß nicht, war das so wie ein Eröffnungslied oder ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, das haben sie immer wieder mal gespielt, ja. Das war da beim Freiluft.
Beim Schoanplatz war das, da hab ich schon gesehen. Ja. Wir sind immer mit dem Stadtbus an, mit dem letzten Bus wieder heim. Und was wir noch gemacht haben, Knicklichter haben wir uns gekauft beim Angelbedarfslader und dann im Mund rein und dann haben die geleuchtet. Haben die das auch gemacht?
Nein, nicht. Kreativ von mir nicht.
Okay, mir schon. Wie gesagt, das Ding ist ja auch brutal giftig, das Zeug. Also das darfst du eigentlich gar nicht sagen, dass du das gemacht hast, weil wenn die auslaufen, das leuchtige, fluoreszierende Zeug da, ja.
Nein, warte. War immer jetzt frisch, also so in Freiluft, aber es hat gut gepasst.
Ach gut, das war, ja, da waren wir doch alle ständig verliebt in irgendjemanden. Das waren doch unsere Teenie-Zitter. Das war uns das egal, ob uns kalt war oder nicht. Aber ja.
Naja, stimmt doch.
Super.
Darum bin ich auch mehr Musik im Kopf.
Ja. Nein, aber warst du nicht so auf Mädels fixiert damals?
Ja. So langsam.
Lieber hyper. Ja. Ja, Marco, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und dass so offen mit uns über verschiedene Thematiken einfach geredet hast. Wie gesagt, es wäre eigentlich eine endless Story. Man könnte über noch so viele Themen sprechen, über Narzissmus, über Verlust von Menschen. Eigentlich, wie gesagt, mega spannend, aber es... Ja, da müsste man, glaube ich, 3 oder 4 Podcasts machen.
Genau.
Wer weiß, vielleicht holen wir das noch nach.
Können wir gerne.
Aber jetzt einmal vielen, vielen Dank. Deine Praxis ist wo, falls sich jemand interessiert und gerne mal bei dir durchklingeln möchte?
In Dornbirn, bei dem Rathaus.
Okay. Und, ja. Einfach googeln, findet man die.
Genau, unter Google findet man uns. Entweder unter drfurtner.de oder zentrumhypnose.com.
Alles klar. Und natürlich bin ich auch sehr gespannt auf den Musikwunsch, mit dem du jetzt quasi die Sendung beenden darfst.
Ja, genau. Also Musik, wo ich mir selber immer sehr entspannen kann, wenn ich selber mal vom Senieren bin und am Schaffen bin. Aber sag mal, von Madonna, La Isla Bonita.
Das heißt, das läuft auch bei dir in der Praxis?
Der Praxis in der davor.
Also
genau.
Ja, super. Ja, dann hoffen wir, dass jetzt, du musst jetzt nachher wieder schaffen, gell?
Genau,
dass jetzt
wieder,
nachher ganz entspannt wieder in die nächsten Therapiesitzungen gehst. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, wünsche dir alles, alles Liebe. Und für dich und fürs ganze Ländler jetzt Madonna mit La Isla Bonita im 80er, 90er Megamix.
Last night I dreamt of San Pedro.
Vorarlberger der Woche. Spannende Gäste aus dem Ländle. Jede Woche bei uns im 80er, 90er Megamix. Jetzt neu auf DAB+. 80er.